hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wieder Element of Crime, wieder mit ihrem Podcast Narzissen und Kakteen. Und heute ist es Folge, Moment, welche Folge haben wir? 7, 8, 9, Folge 9. Ja, Folge 9. Und zwar beschäftigen wir uns mit der LP Die schönen Rosen und den Jahren 1995, 96, vielleicht auch ein bisschen 97, mal gucken. Genau, aber im Grunde genommen sind 95, 96 passen da gut zusammen.
Nummer 9? Warum ist es denn bei mir Nummer 8? Achso, ich war beim ersten nicht dabei. Aber
warst du beim ersten da? Klar warst du beim ersten
dabei. Aber du hattest nichts zu sagen, weil du warst nicht dabei bei der Platte. Und ich war nicht.
Naja, wir hatten ja die sieben, wir hatten ja die vier englischen Platten, dann hatten wir eine Live-Platte, sind fünf, dann hatten wir drei deutsche.
Ach, das Album habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, aber hier, das ist jetzt schon das neunte, weil wir reden ja schon über Die schönen Rosen.
Ach, meine Vorbereitung war minderwertig.
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Es kommt doch an, wie man sieht. Ist eine Live-Platte ein Album oder ist es eigentlich nur.
Also ich rufe jetzt hier als erster Ordnungsruf in die Runde. Also so geht's ja nicht. Also, lass uns ganz kurz drüber reden. Wir haben letztes Mal drüber geredet. Wir haben die Platte, die ich als weiße Schokolade bezeichnete, nämlich die da an einem Sonntag im April rausgebracht, die aber doch trotz alledem, also trotz aller unserer Vorbehalte, die wir heute vielleicht dagegen hatten, die aber auch nur zum Teil, wie ich fand, also als wir dann die einzelnen Songs durchgingen, so schlimm war es ja dann auch nicht wieder, ne? Aber
also man kann sagen, so schlimm war es nicht, aber es war jetzt auch nicht so.
Keine Platte, die uns ins Gesicht springt, wenn wir Songs suchen für aus dem Repertoire, nee, um sie live zu spielen. Nee. Vom Songwriting her vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, obere zweite Liga, aber eine Platte, die sehr erfolgreich war, die Leute auch gern mochten. Und deshalb hatten wir eigentlich kein Problem. Unser Problem war ja, dass wir, um es mal so zu sagen, unser Problem war, dass wir die Sachen live nicht spielen konnten. Also nicht schlecht spielen konnten. Also wir konnten sie schlecht spielen.
Ja, also weil wir wollten nie üben.
Daran lag es nicht, glaube ich.
Ah, ich glaube doch, das hat auch einen Grund. Ich hatte keine Lust zum Üben. Also sagen wir mal so, wir haben jetzt nicht so geübt, wie wir jetzt die Tage üben.
Man muss es wirklich sagen. Heute müssen wir mehr üben, allein um schon die körperliche Fitness wieder zu erlangen, um die Stunde auf der Bühne zu stehen.
Ich glaube, wir haben uns so, ich hatte schon den Eindruck, dass wir uns bei den Proben eigentlich mit dem zufrieden gegeben haben, dass man sagte, so ist es, ja, gut ist. Ich glaube auch der immer noch anhaltende Drogenkonsum bei einigen Mitgliedern, hat jetzt auch nicht, also
bei einigen würde ich nicht sagen, ich würde bei allen sagen. Also ich zum Beispiel auch schwer, Alkohol viel, aber das ist nicht der Entscheidende. Ich glaube, das Problem so hatten wir ja bei der damals Hinterm Mond nicht. Das Problem hatten wir so bei der Weißes Papier auch nicht. Also hatten wir hier andere Probleme.
Es kam raus, was die Stücke wirklich sind.
Ja.
Und man hat gemerkt, man kann die gar nicht, die sind ja, waren ja sehr überladen oder hatten sehr viele Instrumente und eigentlich gelingt es uns immer, die Stücke, egal wie opulent die Arrangements sind, den Kern zu finden und das dann für live aufzubereiten. Ne? Genau. Was ist eine wichtige Melodie? Wer spielt die? Ist dann auch egal, ob das fünf Streicher machen oder eine Gitarrenmelodie ist. Und das war hier nicht möglich, weil die Stücke das gar nicht hergegeben
haben. Man hat die Luft aus der Produktion rausgelassen und da blieb nichts übrig. Also nichts, was wir jetzt den Leuten gut verkaufen. Das heißt, es war für uns wahnsinnig wichtig und das war auch ein Riesen Problem auf der Tournee, auch im Binnenverhältnis unter uns, dass man das Gefühl hatte, dass der richtige Sound rüberkommt. Weißt du, bei so einem Lied wie damals Hinterm Mond, mein Gott, ob das in so einem oder so einem Sound, ob da eine Orgel dabei ist oder nicht, ob das laut oder meine Gitarre laut oder leise ist, ist doch egal, weißt du? Hier war es plötzlich so, auch durch das Register, in dem ich teilweise gesungen habe, durch diese Picking-Gitarren, ich kann nur für mich sprechen in dem Fall, ich sag mal, ich komme nicht mit dem richtigen Sound rüber, das kann nicht richtig funktionieren, die Leute gucken dann auch teilweise ratlos an. Begeistert waren sie trotzdem, sie haben dann mitgesungen und so, aber wir waren davon nicht so überzeugt. Wir merken nur, wie dass diese Songs vielleicht nicht ganz die durchschlagende Qualität hatten, oder?
Ja, das war das eine. Und dann hatten wir intern auch so fette Probleme, ne? Dass das dazu führte, dass wir keine Lust mehr hatten, mit Veto zu spielen.
Ja, das war.
Ja, also ich denke, das ist ja so eine Unterlage auch. Du kannst ja, also ist es ja mal so, die ersten zwei, drei Konzerte, guckt man, wie ist das Material, wie geht's, ne? Und meistens ist es so, das wird besser und besser, weil man routinierter wird. Wenn man aber jetzt auch noch eine Belastung hat, wie den Umgang miteinander, ja, und dann noch die Sachen nicht funktionieren, dann spielen ja verschiedene Sachen ineinander und dann, da kann auch nichts Gutes draus werden. Und so war's dann auch, ne?
Ja, es gab dann auch viel Streit auf der ersten Tournee schon. Also, weißt du, da gab's viele Punkte, also, die sich aber meistens so Sachen entzündet haben, die gar nicht so weißt du, die gar nicht so fett waren. Also wie zum Beispiel, ich hatte mich einmal gestritten mit Ecki Busch und Dave, weil die am Meckern waren über das Catering. Wir hatten zum ersten Mal so richtiges Catering mit so einem super Koch und so. Und die waren am Meckern, dass in jedes Mal in der Suppe, in der Vorsuppe, jedes Mal Sahne drin ist. Und ich sagte, sag mal, ich schaff das nicht. Bis vor einem Jahr noch irgendwie Call a Pizza am Mampf irgendwie. Jetzt haben wir hier einen super Koch. Und dann beschwert euch, dass zu viel Sahne in den Suppen ist. Also, aber ja, das aber war
ging denen das auch so? Die standen auf der Bühne und dachten, was ist hier los? Und dann, wo kann man was sagen? Hier, Catering. Genau,
wo ist die große?
Da kann man mal was sagen, weil bei dem anderen, wir wissen ja auch nicht, wo wir ansetzen sollen. Ja.
Und dazu kam natürlich auch der Bühnensound. Also, dass es schwer ist, so größere Hallen zu bespielen, die wir mittlerweile auch am Start hatten, wo so ein Mumpf-Sound auch zurückkommt. Das war auch schwierig, zumindest bei dem Arrangement, das wir hatten. Es war alles, aber tatsächlich glaube ich auch, Jakob, du hast völlig recht, die Verständigung untereinander war unterbrochen. Es gab keinen gemeinsamen Nenner mehr, auf den wir das Problem hätten lösen können. Vielleicht ein paar Jahre vorher hat man noch gesagt, okay, lass uns doch mal alle so und so versuchen, lass uns noch mal ein neues Arrangement finden. Hier war es so, dass man sozusagen sich gar nicht mehr richtig untereinander austauschte, ne?
Man saß schon im Schützengraben, muss man sozusagen. Du hast ja mal was gesagt, Sven, in einem vorigen Podcast, und ich denke, da stimmen auch alle zu, dass egal wie Produktionen waren, wenn man dann auf Tour gegangen ist, dann hat man immer das Gefühl gehabt, so, das ist es jetzt. Das ist doch die Band, ja. Und das, was du beschrieben hast bei der dritten Platte.
Freedom Love and Happiness,
genau, das ist ja uns allen immer wieder mal gegangen. Wir hatten immer diese Momente, wo wir dachten, oh, ich halte den nicht mehr aus oder was auch immer. Und dann ging man auf Tour. Also Studio war immer anstrengend. Das ist ja auch eine anstrengende Sache, Studioarbeit. Und dann ging man auf Tour und merkte, nee, das ist doch eine super Band. Ich weiß gar nicht, was da ist.
Ja, auch die Songs waren dann plötzlich wieder super. Also, weißt du, wenn man das Arrangement nimmt oder die Art, es aufzunehmen oder die Aufnahme selbst nicht gefallen hat, weißt du, das spielte man dann live und sagte so, ja, wieso, wo ist das Problem? Nightmare, super, ist ein super Lied und so, weißt du, so, ist da gar nicht, ne, ist alles easy. Und das hatten wir hier teilweise wirklich auch nicht. Obwohl die Leute das nicht schlecht fanden. Die haben nicht geboot oder so. Wie gesagt, die haben geklatscht, das war alles wie immer, aber wir waren nicht zufrieden, ne? Da sieht man mal, dass das, was die Leute sagen, eben nicht entscheidend ist, oder?
Naja, es ist insofern entscheidend, dass sie die Platte gekauft haben und dadurch, das war eine große Unterstützung. Die Platte wurde gut verkauft, die ist nicht abgeschmiert.
Ja, aber oft ist es ja so zum Beispiel, also ich meine, Theorie ist ja so, es gibt zwei Möglichkeiten, warum eine Platte nicht läuft. Entweder liegt es an der Platte selbst oder an der Platte davor. Die Leute fanden die Platte davor nicht gut oder sie fanden die Platte davor sehr gut und kaufen dann die nächste wieder. Das wäre eine Erklärung dafür gewesen, dass die Sonntag im April sich so gut verkauft hat, dass die Weißes Papier so ein großer Erfolg war. Aber diese Platte, die Schönen Rosen, war auch ein großer Erfolg. Die hat sich genauso gut verkauft.
Top 30.
Platz
24.
Zum dritten Mal in den Charts. Da hat sich mit dem Chartsystem was geändert, da haben wir davon profitiert, aber die hat sich genauso gut verkauft. Wie die davor. Das heißt, die davor hat auch und hat nicht also heißt, die muss auch gut angekommen sein bei den Leuten. Die müssen die auch wirklich gut gefunden haben. Und das ist ja auch toll, weil im Grunde genommen man merkt, dass natürlich die Sachen auch die Band ausmachen, die wir vielleicht jetzt selber nicht so toll finden, aber die Leute trotzdem noch dann irgendwie gut finden können, oder? Wie es ja umgekehrt manchmal Sachen gibt, die wir super finden, die Leute können damit nichts anfangen.
Ja, tun wir trotzdem ins Programm.
Tun wir eben trotzdem ins Programm. Ne? Und so war das. Aber dann haben wir eine Nachfolgetournee gemacht. Ne? Genau, wir haben dann gesagt, zum ersten Mal so eine Dorftour gemacht, wie wir es manchmal nennen, was unfair ist. Aber wo man dann in Städten wie Uelzen spielt oder so. Ne? Also und da ist dann im Grunde genommen, da wurde es dann grindig. Das war das Binnenverhältnis, glaube ich, so gestört, dass ich dann auch gesagt habe, ich will nicht mehr in dieser Band sein, wenn sich da nichts personell ändert. Und da haben wir uns dann von Veto getrennt. Man kann ihm das nicht vorwerfen, er war so, wie er ist. Und er hat uns auch nie einen anderen Rosengarten versprochen. Aber irgendwie war auch klar, ja, das muss man auch mal sagen. Also man kann ja so, das ist ja das Gute beim modernen Scheidungsrecht, was es seit den 70er Jahren gibt, dass es nicht mehr um die Schuldfrage, sondern um die Frage der Zerrüttung geht, ne, einer Ehe. Und so ist es bei einer Band natürlich auch. Das war das Verhältnis zwischen uns und Veto, oder Paul Lukas, wie er sich da nannte, er hatte ja seinen neuen Namen, war einfach zerrüttet, oder?
Ja, kann man so sagen. Also ich glaube auch diese, wenn man nochmal so zurückgeht in der Geschichte und guckt, diese dritte Platte, ne, im Grunde genommen ist ein Sänger, der hat eine Idee auch für, weil klar, er singt das Zeug auch, und er hat eine Idee für das romantische Lied, was auch immer, ne? Und dann hast du drei Leute, die sagen, ja, das muss ganz modern sein. Wir hatten es ja ausgiebig drüber gesprochen, wie in der dritten Platte. Und dieses Verhältnis, das hatte sich gewandelt. Das hatte sich gewandelt im Lauf der letzten Platten mehr und mehr. Und mein Eindruck war, dass Paul, ich glaube, diese Entwicklung nicht mitgegangen ist. Dass der immer noch was anderes wollte, aber im Grunde genommen nicht genau sagen konnte, was es jetzt ist in dem Ganzen. Und dann, ja, dann ist man auch isoliert und das ist auch kein schönes Gefühl, ne? Dann wird man auch einsamer und einsamer in so einem Kontext, ne? Weil sich die Gewichtung verschiebt. Das ist ja auch normal in Bands, in Gruppen verschieben sich andauernd Gewichtungen, ja. Und das war dann auch nicht mehr, also es war für uns auch, wir hatten auch das Gefühl, es geht nicht mehr, wir wollen das ja, auch so nicht mehr. Das
zerrüttet sich immer weiter. Ne? Ja. Wir haben dann darüber hinaus ja auch noch bei der Crew eine kleine Änderung vorgenommen, über die wir nicht weiter eingehen müssen, aber das war schon wichtig für uns, dass da so ein gewisser Bruch stattfindet in der Sicht auf die Band, weil ich glaube, ich meine, klar, machen wir uns nichts vor, wir schreiben das Jahr 1995, ne? Also die Band gibt es seit 10 Jahren. Die hat, lass mich überlegen, sieben Studioalben rausgebracht und ein Live-Album. Da muss man ja langsam mal wissen, wer man als Band ist. Und wenn es darüber noch in so einer Band nach 10 Jahren noch unterschiedliche Auffassungen gibt, dann kann man das so wie die Beatles machen und sich auflösen. Oder man kann sagen, okay, dann müssen wir uns halt jetzt mal für irgendwas entscheiden. Und ich glaube, das war der Punkt. Und deshalb glaube ich, dass mit der Zerrüttung besser, das ist keine Schuldgeschichte. Ja. Und keiner hat irgendwas falsch gemacht, weil letztendlich nur jeder das gemacht hat, was er machen musste.
Ja. Aber kurios ist ja, was du eben schon angesprochen hast, die Band gibt es seit 10 Jahren und nach 10 Jahren wird so ein Schritt vollzogen. Und ich finde, das erzählt eigentlich, wie lange wir für manche Sachen immer brauchten. Also wie lange wir bestimmte Umstände auch ausgehalten haben, bis wir gesagt haben, das können wir jetzt so nicht mehr machen oder das wollen wir nicht mehr.
Also der Live-Mixer, unter dem wir sehr gelitten haben, muss ich sagen, sehr gelitten haben von Anfang an eigentlich. Die haben wir uns ja auch getrennt und da haben wirklich alle Leute um uns herum ist ja nur noch gratuliert und gesagt, sag mal, wir haben schon gefragt, wie lange ihr das noch weitermachen wollt, weil.
Nee, es erzählt ja, aber ich
weil, meine, das ja, weil das auch so ein Ding war, wo es eigentlich gar nicht, das war auch nicht seine Schuld, der hat einfach eine andere Vorstellung auch von der Band und von ihrem Sound. Und das war genauso wichtig, dass man das auch korrigiert, dass man sagt, nein, wir wollen eigentlich gar keinen sehr speziellen Sound, wir wollen eigentlich den Sound, den wir auf der Bühne machen, den wollen wir auch draußen hören. Das sind ja auch so Entscheidungen, wo man sagt, nein, wir möchten gar nicht, dass da draußen noch dem etwas hinzugefügt wird, dass das da erst richtig entsteht. Nein, wir möchten gerne eigentlich das, was wir hier oben spielen. Das war auch der Schlüssel dann dazu, glaube ich, dass wir dann auch besser wurden live wieder. Weißt du? Also egal, wie dann, dass wir gemerkt haben, dass es wichtiger ist, dass unser Binnenverhältnis, was wir da oben zusammen spielen, dass es eigentlich so nur unten ankommen muss. Da ist kein großes Geheimnis bei diesen. Das heißt, wir haben immer noch gedacht, dieses große Geheimnis. Und deshalb hält man auch manchmal an den Leuten fest, weil man denkt, auch man ist auf sie angewiesen, weil ohne sie ist man nichts oder so. Um dann festzustellen, nee, das ist nicht so. Na?
Ja, aber ich finde interessant, dass es so lange ja. Perioden sind, 10 Jahre. Ne?
Ja, 7 Alben.
Man bleibt in so einem.
Aber andererseits muss man sagen, vielleicht auch richtig, weil man darf ja auch nicht vergessen, was haben wir alles mit den Leuten durchgemacht. Ich meine, das sind ja auch die Jahre gewesen, die ersten Jahre, wo man wirklich durch den Scheuersack, wie du es genannt hast, gegangen ist, wo man sich alles ertragen hat und so weiter. Und das ist auch richtig, dass man auch davon profitiert später, weil dann fing das da an, richtig gut zu werden, Anfang der 90er. Auch mit dem, was wir an Geld verdient haben, an Gagen bekommen haben, an
Platten verkauft haben. Dann schmeißt du auch nicht einfach Leute raus oder so ein Quatsch.
Das ist übel,
ja. Nee, genau, das haben wir halt nie gemacht. Ne? Wir haben immer gesagt, das wird schon oder da muss man jetzt mal gucken, da lässt man noch mal ein bisschen Zeit und so weiter. Aber es gibt also gerade im Rock'n'Roll gibt es diese ganzen schlechten Beispiele von, man macht den Scheuersack, dann geht's nach oben und dann wird alles ausgetauscht.
Genau.
Und da kommt nichts Gutes von.
Am Ende ist dann nur noch der Sänger übrig.
Wenn überhaupt.
Ja, weil meistens ist ja der Sänger, ja. Der dann noch da ist und dann so irgendwie, und alle anderen sind dann wie 20 Jahre jünger. Auch ich finde, es ist eine schwierige Position. Ich weiß gar nicht, wie die Leute auf sowas kommen. Ich glaube nicht, dass es Spaß macht. Jedenfalls war es so, dass wir uns also im Frühjahr 95 von Paul getrennt hatten und vom Live-Mixer und dass wir dann einen neuen Bassisten brauchten. Und ich hatte Christian Hartje vorgeschlagen.
Genau.
Weil ich ihn kannte, der war beim Mittelalterspektakel, hatte beim Mittelalterspektakel auf dem Potsdamer Platz, wo meine damalige Freundin arbeitete im Büro, der hatte eher den Live-Sound gemacht. Er saß immer oben auf so einer Art Hochstand, das war ja alles mit so komischen Holzsachen da so aufgebaut, saß er ganz oben und hatte da so ein Mischpult und saß da immer nur. Und dann machten die unten ihre Hexenverbrennung oder so. Und die hatten also so Funkmikrofone und er zog dann ab und zu immer mal das Mikrofon hoch und dann das Mikrofon hoch. Der war irgendwie super cool. Ich hatte ja auch ein paar Mal Bass spielen sehen bei irgendwelchen Bands. Der kam ja so aus der Country- und Folkmusik, glaube ich. Ne?
Twang Dudes, ne? Aus Twang Hamburg, Dudes,
war eine ganz gute Band, ja. Und der war irgendwie so ein relaxter Typ und ich dachte irgendwie, der könnte eigentlich ein guter Mann sein. Wir haben ihn dann damit reingenommen, ne? Ja. Dann war er dabei.
Die war ja auch gleich, die erste Session war super mit ihm und dann war alles klar. Ja, das sind Sachen, die dann doch recht unkompliziert sind, ne? Also haben keine Auditions gemacht oder so ein Quatsch alles, sondern man hat gesagt, so, wen kennt man oder wen findet man ganz nett? Und ja, wenn er auch noch das Instrument gut spielen kann, dann ist ein bisschen, ich habe gerade eine Biografie über Punkzeit gelesen und da ist es im Grunde genommen diese Haltung immer noch. Wen kennt man? Ach, der ist ganz nett, der kann ganz gut spielen. Super, klappt doch, weiter geht's.
So was soll ja Bill Wyman zu den Rolling Stones gekommen sein, weil er die einzige war mit so einem großen Verstärker, den seine Mutter ihm gekauft hat. Das war meine gute Investition. Aber ich muss auch sagen, ich habe uns auch nie als Leute gesehen, die jetzt so Auditions machen, weißt du? 10 Bassisten einladen und hinterher hast du 9 Feinde irgendwie. Weißt du, was ich meine? 9 Typen, die dich richtig kacke finden, weil du sie nicht genommen hast. Und dann nimmst du den ein und denkst, ey, ja, der hat am besten das und das Stück gespielt und so. Und das ist irgendwie, das war nicht unsere Welt, oder? So waren wir nicht drauf. Nee,
das hat nur Unterhaltungswert, wenn man sich den Film von Metallica anguckt. Weil am Ende ist doch diese Audition, wo die Bassisten alle ganz schnell hintereinander geschnitten werden.
Ja, das sind auch so. Aber das ist ja auch grausam. Ich kann das mir nicht gut vorstellen. Und dann hatten wir gleich den ersten Gig mit ihm. Wisst ihr noch welchen? Ich weiß es noch.
Na, du weißt Haldern natürlich.
Haldern Festival, ganz genau.
Richard weiß es auch.
Beim Haldern Festival, wo auch die H-Block spielten und so, da waren wir mit Christian.
Das war der.
Und das, wo das so regnet ja auch.
Ja.
Und da hatten wir diese komischen Pfadfinderzeiten.
Und die H-Box, die waren so nett zu uns. Ich weiß noch, man hatte oft den Eindruck, dass vor allen Dingen ganz, also Musik, die so ganz anders ist an unsere, die sozusagen sehr angesagt gerade ist oder so, ne? Dass das immer schwierig war, so da das Verhältnis, also dass man auch auf uns guckte, so nach dem Motto, was machen die denn da? Und die H-Blocks waren super nett.
Der Henning war ein Spitzentyp.
Und das ging so weit, dass sie nach ihrer Show haben die Bühne noch gewischt und wir so, ey, sorry, musst du doch nicht machen, nee, komm, wir machen das trocken hier, weil geht doch nicht, wir haben gerade. Und das war so eine nette Form, einander zu begegnen.
Ja, so ein Riesen, die waren gerade größer als Gott, die hatten so einen riesen Hit in Deutschland. Und die wurden auch richtig verheizt. Also die hatten ja irgendwie 200 Gigs in 100 Tagen oder so gespielt. Das war ja unglaublich, ne? Die waren total, das war George Glück-Prinzip irgendwie. Wir pressen sie aus wie eine Zitrone, ne? Die waren echt erschöpft, aber die waren richtig gut. Und das war die große Zeit jetzt dieser Crossover-Geschichten, auch muss man mal sagen. Also wenn man sich die Zeit anguckt, über die wir hier reden, die Hamburger Schule kam ganz groß raus. Tokotronik startete voll durch, die Sterne, Blumfeld, ne, diese ganzen Bands waren voll, es waren das neue heiße Ding, so. Dann die Crossover-Leute, Rammstein war gerade sozusagen durchgestartet, ne, die hatten diese Zigarettenwerbung da gemacht mit diesem Flammenwerfer und dann wurden die plötzlich wurden die ganz groß, so. Das ging ganz schnell, ne, also ich habe die noch im Knarrclub gesehen und plötzlich waren die irgendwie Wahnsinn, ja, irgendwie unglaublich. Das war so die Zeit, also was und natürlich Techno, ne? Also die Love Parade wurde immer noch größer jedes Jahr.
Also eine Zeit, in der wir gut reinpassen.
Und wir waren im Grunde genommen, ja, muss man schon mal sagen, da kommen wir vielleicht am Ende noch mal zu, wenn wir diese Platte durchgegangen haben, weil das ist ganz interessant, auch über die Rezeption und wie die Band damals und was sie für ein Standing hatte. Die im Grunde genommen waren wir, dadurch, dass es uns schon eben 10 Jahre gab und seit 7 Platten, waren wir auch keine große Neuigkeit mehr. Auch nicht mit den deutschen Texten. Wir hatten ja schon 3 Platten damit gemacht. Gar nicht so eine gute Idee gewesen, so schnell die dritte zu machen, muss ich nochmal in meine Richtung sagen. Ja. Sven, das war nicht so schlau. Und egal, aber Tatsache ist, wir waren wahnsinnig erfolgreich. Es lief super. Wir haben in der Arena gespielt und sonst wo. Also es ging ja richtig ab. Ne? Und dann wollten wir also eine neue Platte aufnehmen. Und das Jahr 95 ging es lang und dann hatten wir den Christian. Und dann gingen wir 96, waren wir im Studio, Richie. Weißt du das noch?
Im Mai und im Juni haben wir aufgenommen.
Ja. War schönes Wetter.
Auch und so, wir sind ins Vielklangstudio gegangen und nicht ins Tritonus, weil ich schätze mal, weil das einfach günstiger war und weil wir ein bisschen mehr Zeit brauchten noch zum Entwickeln und weil wir noch nicht so ganz sicher waren und vorbereitet waren. Ja. Gemixt haben wir dann nämlich wieder im Tritonus.
Genau, gemixt haben wir im Tritonus und ich glaube, vielleicht war das auch die Idee, dass man sich nochmal richtig Zeit nimmt und so weiter, aber die 4 Wochen waren natürlich auch echt lang.
Sechs Wochen. Es waren sechs Wochen.
Es waren sechs. Also
war wie sechs Jahre im richtigen Leben, wenn du mich meinst.
Ja, also es war wirklich sehr lang und es war wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Muss man wirklich sagen.
Aber die Frage ist ja, warum? Das ist ja interessant. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass wir das deshalb sechs Wochen gemacht haben und auch deshalb im Fehlklangstudio, weil wir genau das Gleiche nochmal machen wollten, wie bei der damals unter Mond.
Ja, genau. Wir wollten da nochmal
zurück
ansetzen.
Auf Los. Wir hatten also, was ich letztes Mal gesagt habe, Zartbitterschokolade, Vollmilch, weiße Schokolade, ja. Und jetzt haben wir gesagt, warte mal, im Grunde genommen, die Band fühlte sich am wohlsten. Also war auch so ein neuer Deal, den wir untereinander gemacht haben, glaube ich. Also auch damit, dass wir also eben das Personal auch verändert hatten und so einen neuen Deal gemacht haben, wo wir gesagt haben, pass mal auf, lass uns mal einfach wieder da ansetzen, wo wir eigentlich am glücklichsten waren, wo wir am die interessantesten Ergebnisse bekommen hatten. Und das war die damals unter Mond. Und die war halt eine wahnsinnig lange Session, aber aus anderen Gründen, ne? Weil ich ja die Texte zum Beispiel noch gar nicht fertig hatte und so. Das war hier aber nicht der Fall. Hier waren nämlich alle Songs schon vorher fertig. Und weil es natürlich auch viel Neuland für uns war, also was zum Beispiel andere Instrumente betrifft, die wir ja da auch zum ersten Mal zugelassen haben. Und das haben wir hier auch gemacht und wir haben hier auch viel weniger mit Overdubs von, also nicht Bandleuten gearbeitet.
Wesentlich weniger.
Wesentlich weniger.
Wir sind in dasselbe Studio auch nochmal gegangen, ne? Vielleicht auch nochmal, weil wir das kannten.
Genau,
weil das der Ort nochmal war, wo man sagte,
so, ne,
genau,
ja.
So. Und,
aber richtig funktioniert hat das eben nicht. Zum Beispiel, ich sag mal nur Nachtigall-Imbiss, ne? Shawarma. Wir haben dann wieder genau immer Shawarma jeden Tag gegessen, wie bei der damals in der Mond. Und das schmeckte nicht mehr so. Vielleicht einfach, weil das nicht die erste Session war, bei der man das machte. Weißt du, was ich meine? Also es war irgendwie hat das Gefühl gehabt, als wenn man so ein bisschen, als wenn, man tut ja so, weißt du, wie wenn du jetzt irgendwie wegziehst in eine andere Stadt und dann ziehst du zurück und wieder in die gleiche Straße. Na, also du ziehst aus Berlin weg, sagen wir mal nach Hamburg, ich werde später erklären, wie ich auf die Idee, also auf diesen Vergleich komme. Und dann ziehst du hinterher wieder genau in dieselbe Straße in Kreuzberg zurück, sagen wir mal in die Eisenbahnstraße. Und dann hast du das Gefühl, scheiße, ich habe jetzt 2 Jahre in Hamburg gewohnt, aber jetzt bin ich wieder hier und tu so, als wenn nichts gewesen wäre. Aber das funktioniert nicht mehr. Die sieht nicht mehr so aus wie vorher irgendwie. Weißt du? Und ich glaube, dass ich kann nur von mir sagen, ich hatte bei dieser Sache Depressionen. Ich hatte richtig, richtig so Depressionen. Mir war so zum Heulen zu. Also was auch damit zusammenhing, dass ich damals ernsthaft versucht habe, auch aus gesundheitlichen Problemen heraus mit dem Rauchen aufzuhören. Dann habe ich dadurch auch noch ganz, irgendwann flehte Dave mich an, wieder mit dem Rauchen anzufangen, weil ich so unerträglich sei. Habe ich dann auch gemacht. Und dann hat er, er war darüber auch fett geworden. Ich hatte so ordentlich zugenommen und so, sah aus, also auf den Fotos kann man das sehen, richtig aus wie so ein Dickerchen. Und ich habe auch, glaube ich, immer noch zu viel Alkohol getrunken und war irgendwie, hatte dünne Nerven. Und ehrlich gesagt war ich bei dieser Session durch nichts gekickt. Was ganz zu Unrecht später, wie wir später sehen werden, aber ich hat mich alles nicht gekickt, weil ich das alles will, haben wir alles schon mal gemacht. Ganz komisch. Eigentlich stimmte das nicht, aber.
Nee, es stimmte
aber
nicht.
Aber das war so ein Tunnelblick.
Ja, also.
Wie war das für euch?
Ich fand's wahnsinnig anstrengend, weil, zum einen hat man das gemerkt, ne, wie du dich fühlst, ne, also, ja. Wie schnell du auch hochfährst, wie wenig Geduld da ist für die Sachen und so. Und zum anderen hatte ich selber auch Trennung gerade, ne, und das war auch, also eigentlich im Keller auch, ne, und ja, und im Grunde genommen auch depressiv, ja, irgendwie versucht mit dem Rauchen dann die Sachen irgendwie so zu leveln, aber das ist ja alles nicht förderlich für so Plattenaufnahmen und das vor allen Dingen, wenn man sich die jeden Tag begegnet, wochenlang, ja, dann sind die kleinsten Anlässe reichen dann schon, um entweder hochzufahren oder total irgendwie in den Keller zu gehen. Also ja. Irgendwas in der Mitte gibt's da nicht mehr. Ne?
Nee. Aber man hört es diesem Album, finde ich, überhaupt nicht an.
Ja, das Interessante ist ja, nämlich,
das stimmt,
ja, dass ja. Die Leute immer hinterher sagen, ey, wir haben unser Album aufgenommen, wir waren so gut drauf und so, das ist alles super gelaufen. Und die Wahrheit ist, das ist völlig egal für das Album. Die Songs dieser Platte, muss man gleich mal, kann man schon mal vorwegnehmen, sind mega gut.
Das
bis
Album
auf einen, würde ich mal sagen, ja. ist dieses Album steht der damals in der Mond in nichts nach, muss man echt mal sagen. Aber das haben wir nicht mehr so empfinden können, weil das auch für uns so wenig neu war, weißt du? Also das war auch für uns nicht mehr der super Kick. Also aber zum Beispiel, wenn man so ein Lied wie Wer ich wirklich bin, was ja wirklich so ein Lied über jemanden ist, der mega Depressionen hat, das habe ich natürlich geschrieben, weil ich mega Depressionen, manchmal ist das so, manchmal schreibt das Leben an die Lieder selber dann rein. Das ist dann die erste Idee, auf die man kommt. Ne? In meinem Schädel wohnt ein Tier, das trampelt alles kurz und klein. Aber genauso war ich drauf. Und das tat mir auch echt leid. Das hat mir in dem Moment sogar leid. Dave sagt, was ist denn los? Wie du sagst, Mensch, Dave. Aber ich muss auch sagen, Irgendwie hatte diese Session auch in der, die hätte ja auch 3 Wochen dauern können und hätte das genau das gleiche Ergebnis geben können, oder? Was meint ihr?
Wahrscheinlich ja.
Wie oft haben wir so Lieder wie dann aufgenommen und nochmal und nochmal und oder? Oder vielleicht gerade nicht. Also die Platte ist super, ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist jedenfalls, wie du schon sagst, ist ein Beleg dafür, dass sozusagen der künstlerische Vorgang, das Ergebnis und das innere Empfinden, das sind 3 getrennte Welten.
Ja. Yeah.
Die haben alle nichts miteinander zu tun. Im Kleinen gibt's das ja auch. Ich erinnere mich an dieses, man kommt raus aus der Aufnahme und sagt, na, das war jetzt richtig gut. I got the feeling, ne? Das war doch der Spruch immer. Und dann hörte man sich das an und dachte so, nee. Mm. Oder man kam raus und dachte, na, das war jetzt nichts. Und alle guckten und sagten, na, das war doch der Take. Ja. Also das Verhältnis zum eigenen Schaffen ist wie, ja, vielleicht ist das auch Teil der Magie. Aber wie gesagt, die Platte ist gut geworden.
Ja, also ich fand Lieder auf jeden Fall brillant. Also zum Beispiel, wenn der Morgen graut. Und fand ich damals auch einfach mega. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn wir das aufgenommen hatten, dass überhaupt nichts passiert ist. Weißt du, was ich meine? Also heute ist es ja so, dass du sagst, irgendwie hast du ein Lied und dann gehst du ins Studio und nimmst es auf und dann ist es nochmal shinier, größer. Du hörst es mit so einer Distanz. Und ich hatte die Distanz nicht mehr. Das lag aber, glaube ich, nicht an der Aufnahme. Das lag an mir. Ich hatte die Distanz zum eigenen Tun nicht mehr. Wenn du die Distanz nicht hast und das nicht mit anderen Ohren hören kannst, dann ist dir auch jegliche Möglichkeit zu verstehen, was mit allen anderen Hörern dieser Welt passieren wird, wenn sie dieser Musik begegnen, ist dir völlig beraubt. Das heißt, du kannst auch gar nicht mehr beurteilen, was gut und was schlecht ist, ja?
Das stimmt. Und die, ich erinnere mich noch, dass ich beim Hören immer nur so Sachen gedacht habe wie, ah, naja, das ist jetzt hier so Rhythm Blues oder ach ja, das ist so ein Walzer 3/4. Also so Begriffe, die so eine Entmystifizierung, als ob man sich selbst auf so eine Art sachlichen Boden bringt, aber gleichzeitig sich jeder Freude beraubt, ja, in der Betrachtung, in der Rezeption, ne? Und klar, man geht ja auch nicht jetzt blind, man kommt ja nicht raus, spielt ein, kommt blind raus und sagt, ja, der Wahnsinnshammer, müssen gar nichts weitermachen, nehmen wir so. Aber irgendwie sich selber auch kicken zu können und sich an dem zu freuen, was man selber schafft, was die anderen schaffen, was man gemeinsam schafft. Wenn das nicht gegeben ist, dann wären das lange, lange 6 Wochen. Und wie du eben sagtest, wie gefühlte 6 Jahre. Ne?
Der fröhliche Sonnenschein war Christian Hart hier. Ja. Der war gut drauf.
Schon beim ersten Gig in Haldern, da hatte ich eine Hi8-Kamera mitgenommen und hatte die beim FOH aufgebaut und hatte einfach die Draufsicht auf das Konzert gefilmt, ohne dann Zoom oder so. Und dann sah man immer einen, ich glaube, er hatte damals ein rotes Hemd und eine beige Hose an. Und der tanzte die ganze Zeit auf der Bühne. Man sah immer einen tanzenden Punkt auf der Bühne. Das war Christian.
Ja, der war schon geil drauf. Und der war wirklich so der gute Geist der Sache, ne? So ein bisschen, muss man echt mal sagen. Ich glaube auch, dass wir im Grunde genommen einfach nach diesen 3 eng aufeinanderfolgenden Platten, auf denen wir so wahnsinnig viel Neues immer ausprobiert hatten, so gewohnt waren, dass wir immer was Neues, dass wir immer neue Sachen angraben, dass wenn wir einfach zurück auf Square One gingen, weißt du, wie, also wir machen nochmal, wie bei der damals in der Mond, einfach so war, so ein Ennui eintrat, aber völlig zu Unrecht, weil ehrlich gesagt, später ist uns das leichter gefallen, später haben wir es anders gemacht, aber da waren wir echt, also auch vielleicht durch die lange Zeit, haben wir nicht richtig begriffen, wie gut das eigentlich läuft, was wir da machen, ja? Echt mal. Das ist, weil ich muss sagen, ich habe sie auch vorhin noch mal gehört, die Platte.
Das ist gute Platte.
Echt der Hammer. Platte, ja. Wer zu Besuch kam, war unser neuer Produktmanager. Der kam mit Tim Renner rein und der hieß, das war Benjamin von Stuttgart-Bache, unser neuer Produktmanager. Gerade ganz neu, Junior-Produktmanager, 18 Jahre alt oder so, 19 Jahre alt. Ne, ging zu, er soll so, die Geschichte geht so, er ging zu Tim Renner auf irgendeiner Media-Party da in Hamburg und sagte, guten Tag, ich bin der neue Renner. Du musst mir einen Job geben, weil ich bin der neue Tim Renner. Sagte, wieso das denn? Ja, ich bin auch so jung, habe auch keine Ahnung und ich würde jetzt hier dann gerne arbeiten. Und dann hat er den Job bekommen, Frechheit siegt und so. Ich sagte, dass du eben, sag mal, deine Vorfahren mit dem Namen von Stuttgart-Barre waren wahrscheinlich alle so Wehrmachtsgeneräle oder was. Sagt er, nein, mein Großvater war ein jugoslawischer Hausmeister. Der hatte immer richtig für alle immer gute Antworten. Ne? Ja, der kam da irgendwie dazu. Und er muss dann aber sagen, dass wir auch was alles andere betrifft, genauso gearbeitet haben wie bei der damals in der Mond. Wir haben Streich-Trio wieder genommen und kein Quartett. Ne? Also das richtig so zurückgerudert. komischerweise eben nicht, weil der Versuch, glaube ich, die weißes Papier nochmal zu machen, war misslungen. Und das war jetzt sozusagen der Versuch, die damals in der Mond nochmal zu machen. Ja? Wir haben ein Trio genommen, wir haben auch bei den Bläsern nur ein Trio genommen. Also hier, das waren dann der Theo, eben der auch heute mitspielt, Rainer Theobald, am Saxophon, Frank Kramer, an der Posaune und ich mit der Trompete. Und bei den Streichern war es Christian Komorowski, der später auch noch eine größere Rolle spielen wird, der eben auch damals bekannt war als Geiger von
Das Holz.
Von Das Holz, aber eben auch von Daniel Lacaille, von den Gruftis. Und eben Sabrina Briszczyk, die schon erwähnte, die eigentlich seitdem immer die Viola gespielt hat. Also wir hatten auch da eine Viola, eine Violine und Ulrich Meis als Cellospieler. Wir hatten Kurt Dahlke auf allen Tracks, bis auf einen. Bis auf, ich glaube, Ulrich's Lied.
Da ja, ist er Ulrich's Lied, das letzte, genau.
Und da war er, glaube ich, nicht mehr da oder so. Der war eigentlich fast die ganze Zeit dabei. Das war auch ganz wichtig für uns, so als Anker, glaube ich. Ne? So, und Dave hat Gitarre gespielt. Und Om Findal hat die Streicher wieder arrangiert. Das heißt, wir haben sozusagen die ganze sozusagen Sache nochmal genauso gemacht. Und ich muss sagen, das hat der Platte auch nicht geschadet.
Nee, überhaupt nicht. Ne?
Also absolut nicht. Das ist schon geil. Ja, lass uns doch mal gucken. Wir haben hier, lass uns doch mal die Songs durchgehen, weil im Grunde genommen, wir reden immer schon davon, wie gut die ist. Ich meine, das erste Lied, Nur so zum Beispiel.
Ja? Ich erinnere mich, dass unsere Plattenfirmenleute die Reihenfolge nicht haben wollten und dass ich, weil ich immer ein großer Nur so-Fan war, also Nur so ist eins von den Liedern, wo ich sagen würde, das ist die Quintessenz der Elements für mein Gefühl. Und weil das so war, habe ich den telefonischen Kampf mit Petra Husemann ausgefochten. Und habe gesagt, nein, das ist unsere Reihenfolge. Nein, das ist das. Mit so einem Stück kann man nicht die Platte anfangen. Nur so, da ist da. Und das war ein ziemliches Hin und Her. Und ich erinnere mich noch, dass ich das auch einen kurzen Moment der Verhärtung gab. Und was machen wir, wenn wir es denn so machen? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann lösen wir uns morgen auf und übermorgen gibt's uns wieder mit einem neuen Namen und dann steht Nur so wieder vorne bei einer anderen Plattenfirma, okay? Und dann, ja, ist ja gut.
Das Interessante war, also ich glaube, gibt's da diese Mythos Motormusik, ne? Also das war ja das eigene Label innerhalb der Polygram dann von Tim Renner. Vorher war er ja nur sozusagen der Wasserträger von anderen Geschäftsführern gewesen. Also er hat Polydor Progressive gemacht und die Verantwortung hat eigentlich immer an die Kopf hat man nicht andere immer hingehalten. Jetzt hat er zum ersten Mal ein eigenes Label, wo er für das Ergebnis dieses Labels auch den Kopf hinhalten musste. Was eben dazu führte, dass es noch spießiger wurde und eigentlich noch konservativer. Ne? Also dieses Ganze von wegen, wir waren so progressiv geredet, das war da eigentlich weg. Ja.
Naja, es ist auch schwierig, ne? Wenn du was übernimmst in Eigenverantwortung, ne? Dann ist ja die kaufmännische Sicht, ne? Schlägt dann auch ein bisschen mehr durch. Ne?
Ja, oder die Angst einfach.
Ja,
locker bleiben. Angst aufzufallen, die Angst, was Ungewöhnliches zu machen.
Ja, oder die Angst, dass das sich nicht in der Form verkauft. Ne? Jetzt übernimmt man das und dann verkauft sich das.
Ja gut, aber was sind die genialen Typen? Sind ja die, die dann irgendwie sagen, warte mal, wir machen das ungewöhnlich und versuchen das zu verkaufen. Ne? Also die waren, sondern was im Grunde genommen das dann sozusagen so mit Argumenten gehandelt wurde, wie wenn du bei der letzten Schlagerfirma
bist. Okay, ich zitiere kurz mal Presse aus dem Presseinfo. Ja. Und zwar das ist nur für den Handel, diese kleinen Kärtchen, ihr erinnert euch, ne? Dann Motormusik und dann. Und da war das, für die Single war das, wenn der Morgen graut. Furioses Comeback, Platz 24, Einstieg in die deutschen Sales-Charts, übertraf unsere kühnsten Erwartungen, so die Plattenfirma und dann der ganze Satz. Damit wurde auch der letzte Beweis geführt, dass Element of Crime längst den Weg in den Mainstream geschafft haben. Okay, wir kommentieren es nicht weiter. Ich will nur sagen. Also, nur so, erstes Stück auf der Platte.
Super.
Ungewöhnliches Stück. Ich war mir gar nicht so in Erinnerung, als ich sie gestern gehört habe, die Platte. Und vor allen Dingen auch gefolgt von Wenn der Morgen graut. Es baut sich ja wirklich ganz langsam auf. Das sagt halt nicht, hier kommt erstmal eine schnelle Nummer und so, sondern man muss wirklich sich einlassen auf die Platte.
Ja, das Interessante ist aber, dass das im Mastering, glaube ich, nur so ein bisschen zu leise ist. Wenn man nämlich nur so wirklich gut laut hören will, dann macht das gut laut.
Und dann
kommt danach, wenn der Morgen graut, dann wirst du total an die Wand geblasen. Das ist ein bisschen...
Aber das ist auch viel größer und voluminöser.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also hätte vielleicht noch ein Vermittler, vielleicht da lieber die schönen Rosen mit wenn der Morgen graut tauschen sollen. weil das auch ein bisschen leichter ist, so die schönen Rosen. Ne? Aber wenn der Morgen graut, also nur so muss man mal sagen, das ging zurück auf diese Gitarre von dir, die ist ja auch sehr prominent ist. Ja. Und ich habe dann diesen ganz tiefen Gesang, nee, bei keinem anderen Stück habe ich so tief gesungen wie das. Und das haben wir live, das war schwierig, haben wir jetzt zum ersten Mal wieder gemacht vor ein paar Jahren und hat richtig gut funktioniert, weil alle ganz leise gespielt haben und dann auch der Gesang durchdringen konnte. Das war damals noch schwer, wir haben die Balance noch nicht so gut.
Ja, aber das ist ja, wenn man sich das anhört, merkt man ja, das ist eigentlich ein total elektrisches Stück im Sinne von Verzerrung und das Schlagzeug ist ganz leise,
aber
die Gitarre
leicht,
genau, und die Gitarre ist ganz laut eigentlich, damit sie diese Verzerrung, und ich habe das live einfach nicht hingekriegt, wie man das macht, dass man sozusagen so eine Art von Verzerrung und Schwingung auch hat, ohne in diese Lautstärke zu gehen.
Das ist so ein Brennnessel-Sound irgendwie, das ist irgendwie geil, ne? man verbrennt sich immer so die Finger, wenn man so drüber streicht, das ist echt geil. Und das ist ein ganz sehr beeindruckendes
Stück. Ganz tolle Orgel von
Ecki?
Ich glaube,
das war Ecki.
Meinst du?
Da war Kurt nicht mehr da und Ecki war noch da.
Stimmt.
Und hat Ecki das gemacht.
Hier steht auch die Eins.
Es kann aber auch sein, dass
der hat die andere Orgel. Es gibt zwei Orgeln auf dem Stück. Also
gibt aber auch so einen Flageolett-Ton von ich glaube, den hat Como gemacht. Ganz oben.
Den gibt's auch noch. Aber es gibt diese kurzen perkussiven Einlagen. Die
Kurt,
zwischendurch,
ne?
Immer so kommen. Und dann gibt es noch mal einen Teil, wo die Orgel ein bisschen mehr schwelgt und so. Und ich glaube, das war dann Ecki. Ja, das Stück hat eine super Textur. Tolle Trompete am Ende. Wunderschöne Melodie.
Die Trompete ist auch geil. Und die ist auch da mal so ein bisschen, ob man sie auch hören kann. Was natürlich in dem Kontext auch leicht ist, weil eben das nicht so sich gegen Schlagzeug durchsetzen muss. Mit der gestopften Trompete natürlich auch wichtig. Wenn der Morgen graut, Jahrhundertstück, oder? Würde ich mal sagen. Also das ist ja voll der Hammer, finde ich. Also wenn der Morgen graut, muss ich sagen, wenn man nur das Stück gemacht hätte mit der Band, wäre es schon gut gewesen. Also muss ich echt mal sagen. Also wenn der Morgen graut, es gibt keine Band, kein Künstler auf der Welt, vielleicht Prince manchmal so ein bisschen, also bestimmten Momenten, der sowas hinkriegt. Echt. Muss ich echt sagen, das ist echt also dieser Sound, wie die Band das spielt, diese Akkorde, das ist schon echt ein
geiles Stück. Da muss ich auch nochmal ein Dankeschön an Andreas Dorau sagen, von dem ich ja die Melodieführung nicht geklaut, aber inspiriert worden bin. Na, da, da, da. Diese drei Töne, ne? Das geht auf ein Stück von Andreas zurück.
Ja, das ist echt ein geniales Stück. Und auch der Aufbau des Stückes. Und dann diese komische Bridge, die nur einfach die ersten drei Zeilen von die ersten drei Strophen dann nimmt und noch einfach mal hintereinander bringt. Aber die drei ersten Zeilen sozusagen. Das ist schon irgendwie, es ist extrem. Das war ein ganz glücklicher Moment eigentlich. Gefolgt, glaube ich, von die schönen Rosen.
Ja, doch, da kann ich noch was erzählen. Wenn der Morgen graut, nämlich da habe ich
Gitarrensolo rückwärts.
Ja, genau, habe ich Dave gequält. Ich wollte unbedingt mal ein rückwärts Gitarrensolo.
Band umgedreht.
Das heißt, das 24-Spurbahn musste umgedreht werden. Es musste geguckt werden, wo die Spur sich jetzt findet auf dem Mischpult.
Noten,
wo ist das? Und dann, wie spielt man das jetzt, dass man hinten raus auch mit der Note kommt, die irgendwie dann auch Sinn macht in dem Ganzen. Das waren auch ein paar
lernen, ne?
Ja, genau. Und das waren dann auch ein paar Versuche. Aber toller Sound.
Heute gibt es dafür Effektgeräte. Mache das einfach. Zangenbohr, so digitale Effekte, so Patches da.
Ja, aber wir hatten, glaube ich, eine Zeit lang, das ging auf das erste Rückwärts-Gitarren-Solo in der Popgeschichte zurück, nämlich Nancy Sinatra und Lee Hazlewood. Sand.
Okay.
In 60er Jahren
schon. Ja, der Effekt ist natürlich alt. Ne?
Und da waren wir mit Dave immer am diskutieren, das weiß ich noch damals. Lass uns doch mal das Band umdrehen. Und er immer,
ist so viel Arbeit.
Quatsch, genau.
Channelbelegung und so. Ja.
Gefolgt von die schönen Rosen, was ich ja für das schwächste Stück auf der Platte halte, was wir natürlich dann gleich auch zur Single gemacht haben, zur ersten und gleich auch zum Plattentitel, ist klar, aber wie es halt so ist. Aber ich fand immer, also da bin ich mit dem Text nicht zufrieden, da habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht. Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht in dieser Blödheit.
Also für mich ist das immer ein Punkstück gewesen. Für mich ist das immer ein Punkstück gewesen und von daher ist das anatomisch voll richtig, auch mit dieser Blödheit dieses Textes fand ich.
Also ich erinnere mich an das Bild von diesem Lied, was du gerade gesagt hast, aber als ich es gestern gehört habe, dachte ich, nee, das ist total schön.
Ja,
das ist total sinnig in sich und dass der Text diese Simplizität hat. Also der erzählt ja was über denjenigen, der da erzählt. Und das ist halt das Schöne, es passiert dann doch mehr als nur, dass es dieser simple Text ist, sondern man hört diesem Typen so zu und fängt sich an, Gedanken zu machen über den Typen.
Ja,
was
so
ist denn mit dem? Warum redet der denn so? Oder warum singt der so? Was erzählt der denn da? Warum bleibt der denn so geschlossen? Warum geht er nicht mehr? Und die Form auch. Ne? Es gibt kein Solo. Also es gibt nur diese Wiederholung des Instrumentalteils, des Refrains als Instrumentalteil. Nochmal, also Doppellänge halt. Und ansonsten gibt es halt eine Strophe nach der anderen. Und auch das, finde ich, entspricht dem...
Aber warum haben wir das nie live gespielt dann, wenn das so doll ist, das Stück, Leute?
Es hat nie richtig gegroovt.
Nee, also irgendwie... Da war vielleicht hat die Balance auch nicht gestimmt. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht war uns da auch die Balance ein bisschen wie bei den Stücken von der damals, von der Sonntag im April, wo man die Balance nicht hinkriegt. Und wenn die Balance nicht stimmte, zum Beispiel zwischen dieser Dung-Di-Dung-Di-Dung-Di-Gitarre von mir und dem anderen Kram und so, dass es dann irgendwie der Groove verloren ging. Weißt du, dass Stücke, die darauf angewiesen sind, einen bestimmten Sound zu haben, damit sie grooven, mit denen haben wir noch nie Glück gehabt.
Das stimmt, ja.
Das war das große Problem auch der Sonntag im April. Den bestimmten Sound brauchst, um zu grooven, ne? Und wenn da eine der Elemente verloren geht, ist gleich wieder alles irgendwie, und wenn das auf der Bühne dann nicht da ist, dann sind alle unglücklich und so. Vielleicht nichts daran.
Ja, aber vielleicht auch, dass die Form, die ich jetzt gerade beschrieben habe, das Repetitive, immer Gleiche, dass wir das auf der Bühne, wartet es den Reiz einfach nicht mehr, ne? Dass wir immer wieder zurückkamen in die Strophe, kurz der Refrain, und dann erschöpfte sich das nach zwei Strophen. Man spielte das und dachte so, ja, was kommt jetzt noch?
Ja, aber wenn wir das vielleicht mal richtig gut spielen würden, lass uns das echt mal probieren nochmal. Richtig gut spielen, vielleicht doch auch 1000 Leute
nicht
mitsingen.
Jetzt, schade, jetzt nicht, die schönen Rosen. Vor allen Dingen nicht einfach irgendwie spielen, sondern mal richtig gut.
Ja. Jetzt nochmal richtig,
jetzt einmal richtig gut. Einmal richtig gut nach jetzt nach 20 Jahren.
Nee, aber 20
oder mehr, ne? Oder 5.
Aber ich glaube, dass auch der Plattentitel, ne? Und diese Single auch dazu geführt hat, dass es auf Radio 1 auch heute noch jede Menge Sendungen gibt, die heißen Der schöne Morgen, der schöne Sonntag, der schöne Sonntag, der schöne, immer der schöne dies, der schöne das. Das haben die, glaube ich, von uns. Oder meint ihr, das ist umgekehrt? Ich glaube, nee, Radio 1 gab es damals, glaube ich, ist damals gerade erst gegründet worden, um die Zeit, 95, 96. Wir hatten ja 91 noch bei der Eröffnung von Radio Fritz ganz morgens um 6 in der Leperstraße gespielt, live.
Eieiei.
Und dann kam Radio 1 und alle Leute, die damals bei Fritz gewesen waren, waren alle plötzlich alle bei Radio 1. Eben noch Jugendsender, jetzt schon nur für Erwachsene. ja.
Mit dir allein.
Mit dir allein.
Tolles Stück.
Das ist ein starkes Stück, auch selten gespielt live, weil es, glaube ich, auch, ich habe da eine schwierige Gitarre. Also ich habe eine schwierige Gitarre, man könnte das mit Ecki Busch machen, dass er mit der Akkordeon diesen Gitarrenpart so ein bisschen übernimmt.
Wir haben es gespielt, du hast die Gitarre gar nicht mehr gespielt.
Ging auch, ne?
Ja, dann habe ich nur noch den Chucks auf 2 und 4 habe ich halt die 1 auch noch gespielt und dann die Chucks immer betont. Dadurch hatten wir so Viertel, die durchliefen, ne?
Ja, aber eigentlich waren es diese Achtel, Ding, 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 Ding auch.
Ne? Genau, das ist ja eine klassische Soul-Gitarre.
Das könnte eigentlich der gute alte Ecki da mal. Aber die allein hat hinten ein wahnsinnig tolles Solo von Rainer Theobald.
Alter Schwede.
Das ist ein Solo, da fliegen alle. Und ich finde, das hat auch eine sehr schöne Bildhaftigkeit. Ich denke immer komischerweise, ich weiß nicht warum, an die Gneisenaustraße und da eine Hinterhauswohnung, obwohl ich noch nie in der Hinterhofwohnung in der Gneisenaustraße war.
Aber nicht weit von der Gneisenau.
Aber ich denke...
Nicht so weit.
Ja? Ach so, richtig. Ja, gut, du hast da ja in der Gegend gewohnt, in der Mietfesselstraße. Ja,
du hast um die Ecke gewohnt.
Ja, nee, das war ja Hohenfriedbergstraße. Das war ja schon ein bisschen weiter weg.
Ja,
da habe ich doch nie in der Nähe gewohnt. Planhof habe ich gewohnt, Hohenfriedbergstraße. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, denke ich immer an die Gneisenaustraße. Ich weiß nicht warum.
Tja.
Nicht an die Mietfesselstraße, nicht an die, gut, hast du recht, Hohenfriedbergstraße kann man zu Fuß hinlaufen, vom Ende der Gneisenaustraße. Aber das ist irgendwie so sehr Berlin-mäßig, finde ich. Im Hinterhof schreit eine Katze und so, und wie sie nur so abhängen, und das ist irgendwie, und dann kommt dieses Saxophon da rein, und das ist so wie so.
Ich finde, dass das ist mich hat's erinnert an Geh doch hin. Also so eine Dreiviertel, Sechsachtel Ballade, soulartig, und dann hinten raus hat er so einen Einstieg. Und bei jedoch hin hat er diesen brötzigen Einschlag. Ja, hier kommt er auch von oben, der Ton kommt so runter. Ne? Also
schon genialer Mann. Toll, also ich sage, Spitzenmusiker. Also. Ja, Abendbrot. Abendbrot, das ist ein ganz spezielles Lied. So was haben wir vorher nie gemacht und danach habe ich auch kommen, oder?
Das ist so ein ewig langer...
Braungebrannte Arme brechen. Die haben wir neulich auch mal wieder live gespielt. Ja. Ne? Ging gut.
War gut, ja.
Und die Leute alle so, das Das ist dieser, wenn er so knallhart reinkommt mit dieser Gitarre, die du da spielst und so. Ja. Ne? Das ist so, das hat auch so eine Grunge-Qualität so ein bisschen, finde ich. Also wie die Gitarre da plötzlich so richtig fett da ist.
Ich weiß, woran mich das Stück immer erinnert hat, ein bisschen irgendwie an Pink Floyd. Aus irgendeinem Grund. Ich muss ich immer an die denken.
The Piper at the Gates of Dawn.
Nee, viel später. Diese Sachen, wo das Schwein schon flog und so. Diese,
oh, The Wall. Das
ja, da vorne. Da eins davor. Wish You Were Here und die, wie heißt sie? Die
Dark Side of the Moon. Animals ist das fliegende Schwein.
Ja, ja.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen, es ist tatsächlich so ein bisschen auch so eine kleine, also diesen Kontrast, ne, zwischen diesem Refrain. Abendbrot-Refrain, ja. So Engelsgesang, auch so zweistimmig, und davor dann eben so dieses Rezitierte, ne, braun gebrannte Arme brechen jeden Tag. Das ist schon, sie hat was sehr Strenges einerseits, aber dann sowas, ja, so eine kleine Rockoper fast, ne? So,
ja, man erwartet es gar nicht, ne? Ja. Es hat wirklich also sehr unterschiedliche Teile. Und nicht klassisch Strophe, Refrain, ne?
Das ist schon, ja, und das tatsächlich hat es auch noch, gibt es auch einen Seitenaspekt dabei bei Abendbrot. Aber ich finde, Abendbrot, wir haben es ja dann sehr lange nicht gespielt, weil es uns schwer fiel. Und als wir es neulich wieder gespielt haben, muss ich sagen, das war schon echt ein richtiger Klopper. Also hat man schon mal gemerkt, das ist eben auch einfach Teil der Element of Crime Welt, so ein Lied zu machen, ja. Und das funktioniert. Und das die Leute, wir wissen sofort, was los ist. Das ist so geil. Also muss ich echt sagen. Gut, die Platte ist auch nicht wenig rumgekommen. Also die hat durchaus ihre Freunde gefunden. Mhm. Ne? Aber Abendbrot, auch der Text, das habe ich damals genehmigt. Das habe ich mir später dann nicht, also habe ich dann später nicht mehr gemacht bei solchen Sachen. Es hat einen Eingang gefunden in ein Deutschlehrbuch der Bayerischen Hauptschulen, 8. Klasse. Ja. Und zwar mit der Aufgabe, schreib die Metaphern raus.
Oder so.
Und es ist ja so, weil wenn man
Schüler quälen.
Ja, das ist furchtbar. Also wenn man Literatur macht, kann man das ja nicht ablehnen. Also wenn du jetzt einen Roman rausbringst und die wollen daraus einen Auszug nehmen, du kannst es nicht ablehnen. Das wird zwar honoriert, es gibt dafür so einen Tarif, aber du kannst es nicht ablehnen. Du kannst nur bei Entstellung oder so, also bei falsch zitiert, deshalb müsst ihr es immer zu genehmigen. Hier müssen sie ja fragen bei Songtexten, weil das keine Literatur ist, sondern eben Songtext. Und ich habe seitdem auch nie wieder freigegeben. Weil ich für Deutschunterricht. Also wenn jetzt jemand sagt, ein Liederbuch für den Musikunterricht, würde ich sagen, klar, ne, warum nicht? Aber würdet ihr ja auch. Aber das ist, weil genau das so ist, in so einem Zwangssystem, so einen schönen Text, also so einen Text zu bekommen, ich will nicht immer selbst loben, aber so einen Text zu bekommen und dann die Metaphern rausschreiben zu müssen. Braun gebrannte Arme.
Und zack, ist dann nicht mehr schön.
Hast du einfach überhaupt keine Lust mehr auf diese Band. Dein Leben lang nicht mehr. Die ist einfach durch, ja. Das sind doch diese Blödies, wegen denen ich damals beim mittleren Schulabschluss gequält wurde. Wer will das denn? Ne? Also deshalb habe ich danach, obwohl ich immer weiß, dass das natürlich die Redakteure auch von solchen Schulbüchern natürlich waren oft auch vielleicht Fans und fanden das gut, aber ich habe es deshalb nicht mehr genehmigt an dich als Texter, weil ich dachte, das ist nicht gut, wenn die, weil auch im Grunde genommen, darf man auch nicht vergessen, so einen Text zu lesen ohne die Musik, ist ja nicht mal die halbe Miete. Songtexte meiner Ansicht nach immer was musikalisches Phänomen. Das bringt nichts, die allein zu lesen. Das ist Quatsch. Dafür ist ja die Musik da. Und die sind ja auch zur Musik entstanden. Und deshalb war das war dann so, das habe ich da einmal gemacht, weil ich mich geschmeichelt fühle, ah geil, so bayerische Hauptschulen, Schulbuch und so. Und danach habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich total böse.
Ja, und das wissen wir ja auch alle aus unserer Schulzeit, ne? Da hast du einen Text, denkst so, oh, was
Kafka, Kafka zum ersten Mal mit 30 wieder gelesen, weil ich so abgeschreckt war.
Ja, genau. Ja. Genau so
ist es. Und dann plötzlich, oh, wie geil ist das denn? Aber vorher so nur abgeschreckt. Ja. Ohne dich. Ohne dich. Das ist ja ein ganz, ganz starkes. Also, ich muss wirklich sagen, hier jeder Schuss ein Treffer, ne, bei dieser Platte, muss man echt mal sagen. Vom Songwriting her, ganz große Klasse. Die Gitarre, die ich spiele, ein bisschen geklaut bei diesem einen Lied von Twin Peaks. Twin Peaks war damals eine sehr erfolgreiche Fernsehserie.
Absolut.
Ja, war ein ganz großes heute Ding. Noch. Auch ganz, ganz tolle, wie heißt der, Badalamenti, oder wer ist der?
Badalamenti,
ne?
Badalamenti,
ja. Der Filmkomponist, ganz tolle Filmmusik, und die hatten dieses eine Lied, da gab es auch so eine Plingel-Plongel-Gitarre. Und bei dir habe ich das so ein bisschen nach, der Einzige, der es gleich gemerkt hat, war Clemens Schwab. Und hat gleich, ah ja, hier Twin Peaks, ne? Der war der größte Twin Peaks-Fan überhaupt. Und, aber dazu natürlich ein ganz anderer Gesang, insofern ist das auch gerechtfertigt. Und dann diese wahnsinnige Gitarre von dir, ja, muss man auch mal sagen. Und dieses Schlagzeug, das ist schon echt ein ganz...
Ja, das ist halt auch so, es ging ja auch immer darum, also man kann man kommt mit einer Gitarre, jemand kommt mit einer Idee und man kann sofort sagen, ja, okay, das ist jetzt Soul oder das ist jenes oder das ändert an dieses und so. Und dann ging es immer darum, wie interpretiert man das jetzt? Wie würde man sich das vorstellen? Und ich finde dein Schlagzeug, Richard, bei dem Stück so ungewöhnlich. Es ist eigentlich, ist es ein Höhlenschlagzeug, ne? Also mit den Toms halt auch, da kommt ja keiner drauf. Die Leute würden normalerweise spielen die Hi-Hat, Snare und dann geht's aufs Ride-Becken im B-Teil.
Ging ja nicht mit dem Ride-Becken, weil ich hatte ja die dicken Q-Tips in der Hand. Ich habe ja auch noch Q-Tips für die kräftige Snare und so genommen. Ich habe mit weißen, weichen Sachen habe ich
und dann konntest
ohne
du,
dich gespielt.
Ja gut, dann da wäre so ein Jazzer hätte einfach den umgedreht, weißt du? Aber darum ging es nicht. Es ging einfach darum, dass man so ist das jetzt, da kann ich Becken nicht in der Form einsetzen.
Fertig. Und darum fand ich das Stück auch, weil das so brachial kommt. Ne? Es ist einerseits fragil, weil es auch so ein Dreiertakt ist und mit dieser hohen Gitarre und so. Und dann kommt es aber so brachial um die Ecke, wenn die Band einsetzt. Ja, und dann diese Stops und so, das ist sehr Element of Crime mäßig. Sehr, sehr, sehr. Da waren wir ganz nah bei uns selbst, muss man echt mal sagen.
Ja, haben wir auch oft gespielt, das Stück.
Ja, und dann kommt Tumbling Tumblebeat, Coverversion auf der Platte. Wie viele Platten gibt es, wo wir Coverversionen drauf haben? Also Studio-LPs. Die allererste Basic Descent, da ist Take Me to the River drauf. Und dann erst wieder hier, oder? Da haben wir vorher noch mal eine Coverversion. Nicht und Surabaya Johnny auf der Live-Platte,
klar. Surabaya Johnny.
Aber dann,
aber das war sonst, glaube ich, auch sonst
Tumbling nicht, ja. Tumbleweed von den Sons of the Pioneers. Bob Nolan hat es geschrieben, Sons of the Pioneers, so eine Cowboy-Musikband, so eine Gesangsgruppe eigentlich aus den 30er Jahren, die so Cowboy-Musik machen. Ja, von denen kam auch Cold Clear Water. Was, glaube ich, Malaria damals zu kaltes, klares Wasser. Das ist ein sehr schönes Stück von Malaria, aber ich glaube, die Idee, Cold Clear Water haben sie aufgenommen von den Sons of the Pioneers. Das war auch deren größter Hit. War der zweitgrößte Hit, glaube ich.
Ja, und Tumbling Tumbleweed ist ja auch bekannt geworden durch, glaube ich,
den Film auf,
ne? The Big Lebowski gleich fängt damit an, ne? Ja. Siehst du ein Tumbling Tumbleweed. Ja. Und,
aber war damals schon The Big Lebowski schon gedreht?
Nein, kam viel später.
Wollte ich sagen. Sonst hätte ich jetzt mich ein bisschen geschämt.
Was? Nein, das hätten wir nicht gemacht. Das haben wir nie gemacht. Naja,
aber ich habe das mal nachgeguckt. Es gibt irgendwie 300 oder 400 Aufnahmen davon von verschiedenen Künstlern. Mhm, klar. Ich wollte mal rausfinden, welche das war, die ich damals immer gehört habe, die mir Dave empfohlen hatte. Und die habe ich dann nicht mehr gefunden, weil es waren so viele. Ich habe mich an den Namen nicht mehr erinnert, wie oft.
Ja, es gibt diese Lieder, ne? Tumbling Tumbleweed, La Paloma.
Ja, sowas,
genau. Ne, da gibt es auch, glaube ich, 1000 Versionen oder...
Hier durfte ich zum ersten Mal meine schreienden Becken einsetzen.
Ja.
Ja, genau.
Den Stick in 90 Grad Winkel auf das Becken und dann durchziehen.
Ja, geil.
Und das ist mit so einer Feedback-Gitarre von dir, so einer verzerrten, die eigentlich auch total kräftig ist, aber alles unheimlich weit im
Hintergrund. Ja, diese Textur wieder.
Ist wie so ein Netz, so ein gewobenes.
Ja, und als einziges Anhaltspunkt, weil rhythmisch war ja eigentlich die Gitarre von mir, ne?
Ja.
Es gab noch eine andere Version davon, die war sehr viel elaborierter, hatte Kurt mit tausenden von Sounds irgendwie so ein ganz komisches Ding gebaut. Das war auch sehr beeindruckend. Aber wir haben uns dann für diese eher runtergestrippte Version entschieden. Auch das wieder so ein politisches Ding, glaube ich auch. Dass wir uns auch wichtig war, eher was zu machen, was uns als Band ausmacht. Ja. Dass man uns auch da richtig drin hört.
Ja.
Ne? Also so wie bei den Kochshows, wo sie immer sagen, das Produkt steht im Vordergrund. Man muss die einzelnen Produkte rausschmecken. So ein bisschen war es hier auch. Ja, also das ist schon nicht schlecht. Also Tumbling Tumbleweed. Später war ich ein bisschen sauer. Wir hatten ja danach eine Tournee, wo wir die Gruppe Fink als Vorgruppe dabei hatten. Und dann wurden die in einem Interview danach gefragt, wie sie denn unsere Version von Tumbling Tumbleweed finden. Und da hat er dann gesagt, ich glaube, der Sänger war es, der Nils Korbruch, ist ein bisschen erinnert mich ein bisschen zu sehr an Hildegard Knef. Und ich glaube aber, das war unfair. Ich habe ihn dann auch zur Rede gestellt und gesagt, was war da los? Und er sagt, ja, das ist mir so rausgerutscht, tut mir auch leid und so.
Ja, aber Moment mal, Hildegard Knef, also wie auch immer er es gemeint hat, ich finde Hildegard Knef ist eine ziemlich gute Adresse, ehrlich gesagt.
Es gibt Schlimmeres, ne?
Also würde ich nicht sagen, ich finde Hildegard Knef gut, kommt auf die Schaffensphasen an, wann und was, aber ich finde Hildegard Knef ziemlich beeindruckend.
Meine Mutter war eine Mega-Fan von Hildegard. Sie hat immer diese Cole Porter-Songs gesungen von Hildegard Knef auf Deutsch. Von Fred Jay übersetzt, die waren wahnsinnig gut.
Also
hatten Sie Hildegard Knef nicht mal was vorgespielt von uns? Und sie hatte gesagt, die Jungs haben wohl zu viel Beatles.
Die weißes Papier fand sie ganz schlimm. Ja. Da war sie bei Platten fand ich ganz mies.
Ja, Leute,
das hat meine gute Freundin Lydie Ouvray, das Akkordeon, das meine gute Freundin Lydie Ouvray hat das alles schon vor 20 Jahren gemacht.
Ja, klar. Hildegard. Aber Hildegard Knef waren in den USA an der Ostküste ein Superstar. Ne? Ja, die war in New York lange Zeit und riesen Nummer in Deutschland
dann auch. In Deutschland die Hallen voll, und ich kam dahin, hat diese Lieder auch auf Deutsch gesungen, und das war die Hallen voll, waren auch zu Recht. Also, das war schon eine tolle Künstlerin. Ja.
Aber jetzt mal
deshalb sage ich immer, man soll nicht zu so Sendungen gehen, zu so Sachen gehen wie Platten vor Gericht und so. Weil dann sagt man sowas, weißt du, dann haut man sowas so raus, wenn man gerade einen schlechten Tag hat oder wenn man nichts anfangen kann. Und da hat man sich vielleicht total nette Leute oder einfach überhaupt irgendwelche Musiker zum Feind gemacht. Wozu soll das gut sein? Ja, warum sollen Musiker die Arbeit von Plattenkritikern übernehmen? Die sind dafür da, sich unbeliebt zu machen, nicht Musiker. Zumal man ja nie weiß, aber nicht doch mal demnächst mit jemandem zusammengespielt,
den man dann gerade in die Pfanne gehauen. Ich habe das mal gemacht und danach tat mir das auch echt leid. Da habe ich eine Platte von Helge Schneider nicht so gut bewertet. Ne? Und ich bin so ein Helge Schneider-Fan. Ich habe Konzerte gesehen und danach
dachte ich. Passiert?
Ja, und danach dachte ich, oh, das war jetzt echt. Also Helge, falls du das hören solltest, es tut mir wirklich leid.
Helge Schneider, bist du da irgendwo? Helge, hörst du mich? Auch damals ein großer Hit, Droste, hörst du mich? Von Mark O. Fällt mir gerade ein. Da hat sich dann, glaube ich, Moscha-Musik endgültig unbeliebt gemacht bei Low Spirit, weil sie den abgeworben haben. Dann aber, glaube ich, nicht mehr so gelohnt. Aber das war ein unfreundlicher Akt. Warum erzähle ich solche Geschichten? Weil es Klatsch und Tratsch ist.
Muss auch mal sein. Hab noch mehr Klatsch und Tratsch. Wenn schon Hilde Knef, dann auch Gerd Fröbe. Wir haben in Gerd Fröbes Hotelzimmer dieses eine Video von Wenn der Morgen graut gedreht. Von
Da kommen wir noch hin,
zu den Videos. Das wird noch eine große Geschichte. Das wird ein langer Podcast heute. Jeder, der das jetzt hört, kann schon mal kurz auf Pause drücken, sich eine Tasse Tee machen, weil das wird noch ein bisschen hingehen. Lass uns mal kurz durchgehen. Nichts mehr wie es war. Ganz große Tea-Time-Musik irgendwie, oder? So auch ein Stück fürs Altersheim, aber geil, oder?
Ein bisschen wie alten Resten fand ich immer so vom Genre.
Ja, genau, vom Genre. So ein bisschen so Ragtime, aber so ein bisschen swingy Ragtime, aber kann man gut auch beim Tanzteam im Altersheim spielen, aber irgendwie geil. Ich liebe sowas. Für mich ist das der wahre Punk, dass man dann also als so eine Band, so die aus dem Krach Avantgarde so ein Stück macht, das ist irgendwie so geil, ne? Oder? Ist doch gut, Jakob.
Ja, das haben wir oft gespielt
und auch live, ne?
Geht ja immer. Und dann immer schön chromatisch.
Hatten wir auch
super
Spaß daran,
schön Halbtonschritte. Und so, großer Spaß, ne? Also Ragtime ist ist einfach ein dankbares Genre, muss man wirklich sagen,
Spaß, für viele Sachen. Ne? Einfach schöne Musik. Wer ich wirklich bin, der dunkle Ritter unter den Liedern hier, würde ich mal sagen, das ist wirklich ein ganz dunkles Lied. Aber komischerweise funktioniert das total gut. Also man hört das und es ist nur gleich klar, hier geht es echt um die echten grauenhaften Abgründe, ja? Aber irgendwie ist es okay.
Auch mal ein Stück, was wieder mit dem Bass anfängt.
Dum, 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 dum.
Gab's noch nie, glaube ich, vorher.
Doch, Nightmare.
Ah ja, stimmt.
Nightmare ist das andere Stück mit dem Bass.
Der stimmt, ja, richtig, genau.
Und dann hört man das schon, auf dem Basslauf hört man schon, da schwillt schon sowas an. Und dann schock geht das so. Und ich glaube, die Streicher sind da auch die ganze in jeder Strophe, ne? Die verzahnen so mit der Gitarre und ist alles so ein Gemenge.
Auch da wieder Orm Findal, einfach eine Bank der Mann, ja. Einfach der Hammer irgendwie, muss man echt mal sagen. Der hat seine Professur ganz zurecht, ja. Auch Kurt hat da so eine ganz komische Orgel gespielt. Und dann ganz unten aber so. Das ist nur hinten ganz unten. Also so Euro-Trash-mäßige Gehoppel, aber so ganz dunkel und.
Ja, und die verzahnt hat mit, du spielst eine verzerrte Gitarre, ne?
Ja.
Und es verzahnt halt alles sehr schön ineinander. Düsterer Text.
Ja. Neulich zum ersten Mal wieder live gemacht, ne? Vor ein paar Jahren. Vor zwei, drei Jahren. War geil.
Nein, im Tempodrom.
Live im Tempodrom, genau. Ja. Da ist es ja drin.
Weil es diese gute Coverversion gab von Gisbert. Von Kniphausen.
Die ist gut, die ist toll.
Die ist sehr
die
gut.
Ist total Version, klasse. Ja. Also die Gisbert zu Kniphausen, Wahnsinn, ja. Ja, wer ich wirklich bin, über Nacht, ja. Also das ist ja wohl der...
Glockenspiel, zum ersten Mal das Glockenspiel am Start. Dave hatte mir geraten, besorg dir doch mal ein Glockenspiel. Ich sage, ein Glockenspiel? Wofür das
denn? Hatten wir das nicht schon bei der Weißes Papier auch und so?
Nee.
Sicher nicht?
Nee, absolut nicht. Über Nacht hier, erste Mal Glockenspiel. Und richtig schön.
Ja. Ganz große Ecky Busch-Moment. Dieses Solo von Ecky Busch bei Über Nacht. Ganz groß. Ganz groß, muss man echt mal sagen. Ja. Ganz schönes Solo. Der Hammer, ja. Ja, und dann kam noch Ulrikes Lied. Ja. Ulrikes Lied ist ein Spin-off von Ohne Dich.
Ja.
Nämlich, wir hatten eine Anfrage von zwei Filmemachern.
Bandagistenglück. Ja?
Die sagten aber immer Bandagistenglück, das war ganz wichtig. Also so wie man die Leander immer Regisseur sagt, statt Regisseur. weil diese Bandagisten, das ist so vielleicht auch, weiß ich, wo der Ausdruck herkommt, nannten die sich selber in dem Film, das sind Orthopädie-Mechaniker, also Leute, die die Prothesen herstellen, Gipsverbände machen und auch diese Beutel auswechseln und so. Und da geht es um so ein Mädchen, das so eine Lehre macht als Bandagistin in so einem Betrieb. Und da haben sie uns gefragt, ob wir nicht Musik machen könnten. Und da wir gerade hier eben mit diesem Ding zugange waren, haben wir gesagt, wir können höchstens was machen, so aus dem heraus, was wir da haben, weil wir können uns jetzt nicht extra nochmal beschäftigen. Aber vielleicht funktioniert das ja. Und dann haben wir diese Akkorde und auch das auf das Playback genommen von Ohne Dich. Ich glaube, nur die Gitarre, ja, auch die
Ich glaube, wir haben alles, das zusammen nochmal alles eingespielt. Alles ohne Gesang.
Aber du hast mit der Trompete eine neue erste Melodie erfunden.
Und eine neue Melodie mit der Trompete dazu. Und das ist Ulrikes Lied, das ist echt schön.
Und dann haben wir, glaube ich, wir haben noch so eine Disco-Nummer aufgenommen, weil es eine Disco-Szene gab.
Für den Film,
so einen Riff gebracht. Dann haben wir einfach.
Das war so Jazz, so Jazz-Rockige, so funky Jazz-Rock.
Ja, so Funk-Disco irgendwie. Dann haben wir einfach 3 Minuten Funk-Disco gespielt und das haben wir dann auch noch hingegeben.
Das Beste war, die hat halt zu uns gesagt: Pass mal auf, ihr müsst uns schon mal was schicken. Wir müssen jetzt diese Disco-Szene drehen und die müssen sich am richtigen Tempo bewegen. Und dann habe ich gesagt: Du, da haben wir jetzt eigentlich noch nichts, aber wir können ja schon mal ein Tempo festlegen. Und dann haben wir so eine BPM-Nummer festgelegt und dann haben die dann so bum, bum, bum eingespielt beim Dreh und dann haben die einfach sich dann so ein bisschen bum 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 bewegt. Und später konnte man die Musik drauflegen. Das war toll. Ja. Das war das erste Mal, dass wir als Band Filmmusik gemacht haben. Ne?
Genau.
Das war stark.
Ja. Ach stimmt, dieses Funk-Ding haben wir noch. Du hattest damals so einen Vierkanal.
So Vierspur-Kassette.
Kassette, das war ein Harddisk. So ein großer
Kasten. Kasten. Ach Gott, das war ja, weil es ja auch die Zeit war des Übergangs von analog verstärkt zum digital, mehr und mehr. Also wenn man vorher mit 4-Spur-Kassettenrekordern, die auch schon Geld gekostet haben, Sachen aufgenommen hat, hatte man plötzlich 4-Spur-Harddisk. Ne? Das war einfach so wie so ein kleiner Aufnahmecomputer. Eine Riesenkiste, aber eigentlich nur 4 Spuren. Und das Tolle an der war wohl, dass man verlustfrei dieses Bouncen machen konnte. Also man konnte 3 Spuren zusammenlegen auf eine Spur.
Weißt du meinst aber nicht die ADAT, oder?
Nee, das kam nach der ADAT.
Das war ein richtiger HD-Rekorder. Ja,
ein richtiger HD-Rekorder. Und dann haben sich Leute 2 oder 3 oder 4 davon angeschafft und hatten plötzlich 16 Spur digital entsprechend Speicherplatz. Und das war so der Beginn. Und das war aber auch nur eine kurze Phase und belegt eigentlich nur, dass dieser Übergang vom Analogen ins Digital unglaublich viel Schrott produziert hat, weil die Sachen innerhalb von du hast sie gekauft und dann waren die schon wieder, brauchte ich schon keinen, haben wir so gerade mal 3 Aufnahmen gemacht.
Es veraltet einem auf dem Weg nach Hause, ist das schon wieder weg.
War das schon wieder weg.
Ja, aber das ist auch, ADAT war ja auch sowas. ADAT war so ein breiteres DAT-Band irgendwie, Digital Audio Tape. Und das hatte 8 Spuren. Und die konnte man auch zusammenstecken.
Ja,
das war damals das Ding, weil die Speicherkapazität noch nicht so groß war. Deshalb musste man die immer zusammenstecken. Ne? Das war immer so teuer.
Ich finde, es gibt noch eine Sache bei der Platte, die ich ganz interessant finde, ist, dass wir die Platte dann wieder da das Copyright Control hatten.
Wir haben da ab da kein Musikverlag mehr gebraucht.
Genau.
Auch vorher nicht eigentlich, aber das haben wir nicht so
geschwagen. Das haben wir nicht gewusst.
Seitdem haben wir irgendwie 66% mehr Einnahmen bei der GEMA.
Ja, also getreu dem Motto, ein Verlag, Lizenz zum Geld drucken, sind wir aus diesen Sachen ausgestiegen. Vor allen Dingen, lag aber auch daran, man muss es auch mal sagen, es spricht ja nichts gegen Verlag. Es gibt ganz sicher Gründe, als Künstler in einem Verlag zu sein. Nur wenn der Verlag einfach nur die Rechte nimmt und ansonsten nichts weiter tut für einen, dann ist das, dann fragt man sich irgendwann, warum braucht man einen Geschäftspartner, dem man so einen Anteil gibt, der aber, sagen wir mal, seinen Verpflichtungen vielleicht nicht in dem Maße nachkommt.
Und vor allen Dingen, das Problem ist, dass die Verpflichtung des Verlags, des Musikverlags bei sowas für uns ist ja überhaupt nicht definiert. Weißt du, was ich meine? Also bei anderen Musikern, Komponisten zum Beispiel, die vermitteln den Konzerte, die vermitteln den
Künstler, für die sie schreiben oder was auch
immer. Künstler, die für die sie schreiben können, sie vermitteln ihnen auch Werbeaufträge, Werbemusiken, Filmmusik und so. Das kommt ja bei uns alles gar nicht in Frage. Und dazu kommt, wir waren bei großen Verlagen, die haben also Millionen von Titeln unter Vertrag, die wissen gar nicht mehr, was bei ihnen alles im Katalog ist. Aber das ist nicht schlimm. Also Verlage haben viele, 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 machen viele gute Arbeit für viele Künstler. Aber eine Rockband unserer Art, die selbst auch Führer sind und die sagen, alles, ja, ist, im Grunde genommen bringt das nichts. Da reicht die GEMA. Aber das haben wir dann ja auch gestellt. Wir hatten am Anfang aber auch ein bisschen, waren wir auch angewiesen auf die Vorschüsse, darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Weil wir waren ja auch sehr arm. Und so lange kommt man oft nicht warten. Aber das stimmt. Seitdem sind wir eigentlich verlagsfrei. Ne? Das ist richtig. Gut, ich habe schon gesagt, die Platte ist relativ erfolgreich gewesen. Also die war genauso erfolgreich wie die davor. Wir waren auf diesem neuen Level der Weißes Papier angekommen, 60.000 Platten verkauft. Die Chartspositionen wurden immer besser, weil sich das auch veränderte. Damals kamen die Computerkassen auf. Das wurde dann wirklich richtig auch gemessen, was wirklich verkauft wurde
und nicht nur,
was die Plattenhändler tippten.
Ja, oder was da noch nebenbei lief. Ne? Das hatten wir auch immer mitbekommen, dass da in allen Bereichen Geschenke die Runde machen, um Sachen hier und da entsprechend günstig zu machen.
Die wir auch hatten.
Ja. Nein, also wir waren auch Teil des Ganzen. Natürlich, wir haben ja auch erlebt, dass unsere Promoter-Leute, die mit uns gefahren sind, da gingen plötzlich irgendwelche Uhren, fehlten am Handgelenk. Wo ist denn die Uhr?
Die Chart-Power-Gimmicks. Das war damals aber so, dass damals ja noch die Charts noch zum Teil jedenfalls damals noch getippt wurden. Ich glaube, 99 wurde das dann ganz abgeschafft. Aber dass die Plattenhändler es tippten. Und es gab immer so Trendläden, die dann, wo dann die potenziell die Tipper saßen. Und die bekamen alle Chart-Power-Gimmicks. Das heißt, irgendein Geschenk. Ne, das konnte so ein paar Jeans sein oder irgendwas, oder was mit der Platte zusammenhängt oder so. Und hier, Benjamin von Stuttgart-Berry hatte die super Idee fürs Chart-Power-Gimmick, nämlich Rotweinflaschen. Rotwein mit der Etikette war einfach das Plattencover die schönen Rosen, was übrigens der Rudolf gemacht hat.
Ja.
Ein sehr surrealistisches Plattencover. Das ist anders kann man es nicht bezeichnen. Er hat ja richtig sozusagen nochmal in die ganze Dirk Rudolf Trickkiste gegriffen und so ein Arrangement gemacht mit so einem Koffer voller Wasser, aus dem Fisch bringt und kleine Babys an irgendwas hängen. Es ist schwer herzustellen, den Zusammenhang zur Platte, aber es ist, finde ich, kein schlechtes Cover. Ich finde, das ist für eine Art-Rock-Band, die wir ja irgendwie auch sind, ist das irgendwie echt okay.
Das ist.
Also da haben wir also besser als das von der Ballad of Jimmy and Johnny, sagen wir mal, oder so. Ne? Das ist schon ein ganz gutes Cover. Und hat er später die Cover auch für Rammstein gemacht, für Westernhagen und so weiter und eben eher so in diesem Style. Wir sind dann danach auch davon weggegangen, weil wir hatten dann drei Platten oder vier mit ihm gemacht. Fünf. Mit ihm gemacht und dann war es auch okay, mal wieder was anderes zu machen. Aber jemand muss sagen, Benno Krehan war der Fotograf. Dirk Rudolf ist ein wirklich guter Grafiker und hat wirklich gute Ideen.
Ja, das war
ein
totaler Bringer für uns. Ja. Also, genau, wir haben, was kann man.
Aber was ist passiert? Das würde ich ganz gerne mal zur Diskussion stellen, weil wir gingen auf Tournee, wir hatten eine erfolgreiche Tournee, wir haben große Hallen gespielt, wir haben in Hamburg im Docks zweimal gespielt und so. Und trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an, als seien wir irgendwie, die Plattenfirma hast du selber gesagt, hat's genannt, im Mainstream angekommen, was nicht stimmte. Weil wir wurden nicht im Radio gespielt oder so, das war nicht so. Wir waren eigentlich die unbekannteste Bekannte oder die bekannteste unbekannte Band der Welt eigentlich so. Ne? Also einerseits kannten uns viele Leute, aber eigentlich kannte uns nicht jeder, sondern das war eher so, wenn du kanntest das nur, wenn du dich für so eine Musik interessiert hast. Und irgendwie war so ein bisschen weil die Platte ist ja mega gut, die ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt. Wenn man das heute hört, denkt man so, das ist ja unglaublich, das ist ja jeder Schuss ein Treffer, das ist ja wahnsinnig gutes Zeug, so. Aber die hat ja nicht groß was bewirkt, also nicht so, dass jetzt irgendwie, und ich glaube, das liegt einfach an der Gewöhnung, die wir hatten, und insofern hat die Platte nicht ganz unrecht, die Leute hatten sich an uns gewöhnt. Wir waren etabliert. Wir waren kein neuer heißer Scheiß mehr. Wir waren nicht mehr also aufregend neu, sowas habe ich noch nie gehört. Weißt du, das ist auch für uns. Diese Platte hat uns nicht so gekickt wie die damals in der Mond, obwohl sie nicht schlechter ist. Sie war einfach nicht mehr so neu. Sie war nicht yet unheard oder so, sondern es war einfach, wir hatten uns unseren eigenen Kosmos geschaffen und in dem bewegten wir uns mit dieser Platte sehr gut. Das war da wirklich ein Highlight drin, aber das war eben in unserem, der Kosmos war schon da.
Ja, den Kosmos konnten wir nicht akzeptieren als unseren Kosmos. Weil wir erlebt haben in den 10 Jahren, dass andauernd was passierte. Also immer gab es eine wirklich elementare Veränderung, ob es von der ersten zur zweiten war, von der zur Live-Platte hin auch nochmal was ganz anderes, von der Live-Platte zur ersten Deutschen, zur zweiten Deutschen. zur dritten mit so einer Etablierung im Grunde genommen und dann auch zu sagen, okay, das ist, wir haben jetzt so unsere Sache gefunden und da sind wir jetzt, war im Grunde auch immer die Erwartung, jetzt muss doch noch was kommen, jetzt muss doch noch mal, und das ist ja auch okay, ich finde es auch richtig, das ist ja auch eine, sonst ist Stillstand, ja, also sonst ist auch vorbei, aber dadurch kann man natürlich die Sachen auch nicht so gut einschätzen selber, ne? Also ja, deswegen geht man raus aus dem Studio und sagt, boah, das war so anstrengend, ich weiß gar nicht, diese Platte und so weiter, gut, Tour war dann wie immer, ne? Man spielt es dann und denkt so, ach, ne?
Ja,
und
da war auch auf Tour wieder plötzlich alles in Ordnung, ja, ne? Weil man diese Sachen spielt und merkt, die funktionieren auch alle. Gut, also zum Beispiel mit Wer ich wirklich bin, haben wir uns eher schwer getan, ja, vielleicht, und mit Nur so Rosen vielleicht auch. Ja, und aber und die schönen Rosen, aber wenn der Morgen graut, ohne dich, über Nacht, dass nichts mehr wie es war, Tumbling Tumbleweed, das ist alles, hat richtig gut funktioniert und so. Die Leute waren froh, wir hatten unser Publikum, wir waren etabliert auf eine Weise. Und wir waren auf einen ganz schwierigen Punkt etabliert, nämlich irgendwo so in der Mitte. Wir waren keine Stars, so wie die Ärzte oder die Toten Hosen.
Und schon gar nicht im Mainstream
angekommen. Nee, oder wie Rammstein. Und wir waren auch nicht im, wir verkauften vielleicht mehr Platten als Tokotronik oder als die Sterne. Aber wir waren nicht der neue heiße Scheiß wie die. Die waren ja auch 10 Jahre jünger. Darf man ja nicht vergessen. Ne? Und die haben ja gerade erst angefangen. Das war ja irgendwie, das, was die machten, war neu. Und was wir machten, war nicht mehr neu. Seit ja damals in der Mond war das nicht mehr neu. Mhm. Da muss man natürlich mit klarkommen. Die schweren Jahre ab 33 heißt es.
vielleicht erklärt das hohe Budget von 85.000 Mark, ne, glaube ich.
Ja,
damals für das Video Die schönen Rosen, wo extra ein Hubschrauber noch geordert wurde. Vielleicht erklärt das, dass man versucht hat, da wirklich jetzt nochmal richtig Butter bei die Fische, dass man mit der Platte, also wie die Platten von mir auch schrieb, die sind da, sie sind Mainstream, das wird's jetzt so, man selber hat sich gar nicht so gesehen. Das heißt, vielleicht bringt dieses Zitat von der Plattenfirma auch zum Ausdruck, dass die eigene Verortung nicht richtig da war. Mhm. Also, dass man eigentlich nicht genau wusste, immer noch nicht genau wusste, wer man eigentlich ist.
Ja, man war einerseits, kommt man sehr stolz an, weil wir hatten super künstlerisch sehr, sehr viel erreicht. Also wir hatten tolle Platten gemacht, wir hatten sehr viel Lob, wir wurden auch nie zerrissen. Man ist uns nicht blöd gekommen oder so. Aber wir waren so ein bisschen auf unserem eigenen Gleis. Ja, weißt du, was ich meine? Also, ne, so, also wir waren eigentlich gerade nicht im Mainstream. Aber wir waren so ein bisschen so, ja, wie, ich weiß nicht, kurz danach haben wir Jan Schütte kennengelernt. Der kam als Filmemacher. Er sagte, du weißt ja, jeder meiner Filme hat 50.000 Zuschauer und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Finde ich gut. Das sind einfach meine Leute, die finden meine Filme gut. Und das fand ich irgendwie einen interessanten Standpunkt, weil ich konnte, das hätte ich nicht sagen können. Mhm. Ja, wir haben 60.000 Leute, die finden uns gut, für die spielen wir, für die machen wir klar. Das hat mir nicht, damit komme ich nicht klar. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe immer gedacht, dass sich die Musik grundsätzlich an jeden richtet. Das kann kein Verein sein, in dem man, der geschlossen ist in sich. Mhm. Ne? Weil ich den Standpunkt von Jan Schütte sehr gut finde, weil er auf der Weise mit sich selbst im Reinen war. Das konnten wir aber nicht als Band. Waren wir nicht. Und vielleicht auch zu Recht nicht, weil wir letztendlich dann doch so Typen sind, die immer der Meinung sind, sie müssen nochmal neue Wasser angraben, ne?
Ja, aber das ist doch auch, ich weiß auch nicht, ich glaube sonst, also ich würde denken, ich kann es dann gleich sein lassen. Also wenn schon, denn schon, ne? Und dann, klar, ich glaube für einen außenstehenden Hörer, der wird immer sagen bei den Elementplatten, der hört ein Stück, egal von welcher Platte, sagt, ach ja, Elements, alles klar, so, ne? Ja, klar. Für uns selber ist das merkt man auch in so einem Podcast, das ist ja so wie Mikrobiologie, ne? Wir gucken mit so einem riesen Mikroskop und sagen, das sind weltweite Unterschiede, ja? Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, genau, ne? Von der einen Platte zur nächsten, das ist ein Quantensprung. Ist es natürlich da nicht,
sagt ja. Dann sagst du, wir hören eine neue Platte, ja, finde ich geil, die ist ja genau wie die letzte. Was
ist denn jetzt los? Ja, das ist, und gleichzeitig stimmt's aber, weil wenn man jetzt auch nochmal guckt von der Sonntag im April, also zu sagen, Mensch, das ist einfach zu viel, das hat uns, wir sind sozusagen vom rechten Weg abgekommen, lass nochmal zurückgehen und dann mit der Psycho, greife jetzt ein bisschen vor, aber noch mehr die Sachen auseinanderzunehmen, noch rudimentärer im Grunde versuchen zu agieren, auch in den Produktionsbedingungen, kommen wir im nächsten Podcast drauf zu, aber das war auch nochmal, und die Psycho, nicht die Psycho, sondern die Romantik gehört im Grunde auch noch dazu, als so ein letztes, dritte Platte in so einem Werdegang, wo es eher darum ging, sich zu verorten nochmal neu. Und zwar mit den Gegebenen auch und damit umzugehen und nicht zu sagen, wir können jetzt hier nochmal was ganz Besonderes schaffen, wie wir das vorher auch, also wirklich wir können nicht nochmal wechseln von Deutsch auf Italienisch. oder klar. So. Ne? Wir sind jetzt, das ist es jetzt auch erstmal. Und das zu akzeptieren auch und dann in diesem Akzeptieren herauszufinden, was dann eigentlich geht.
Ja.
Und nicht immer zu sagen, oh, jetzt müssen wir nochmal, wir müssen nach Waderswist fahren, weil nur da können wir jetzt die Platte wirklich anders machen oder so.
Naja, gut, wobei das gab es noch andere Gründe, die waren nicht schlecht. Aber was ich glaube, ist hier, was wir aus dem Blick verloren hatten und was auch falsch war, ist, was wir nicht gesehen haben, ist, dass die Songs wirklich wahnsinnig gut waren. Und dass wir die eigentlich auch, dass wir keinem dieser Songs Unrecht getan haben. Wir haben keinen von denen versaut. Manchmal haben wir auch gute Songs gehabt und haben die nicht so toll aufgenommen. So, nein, ich glaube, dass wir hier eigentlich mit dieser Platte alles richtig gemacht haben. Aber das allein ist eben auch nichts erstmal. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ja, klar. Aber wenn du das heute hörst und wenn du heute so ein Lied spielst, sagst du, mein Gott, bin ich froh, dass wir die Platte gemacht haben. Dass wir ein Stück für über Nacht oder wenn der Morgen graut, dass wir das gemacht haben, kurz vor der ersten Straßenbahn. Ich meine, wie geil ist das? Ja, also das ist ja ohne dich, ja, alles ist besser ohne dich und so. Wie geil. Also, dass man sich einfach freut, dass man es gemacht hat, aber so waren wir nie. Weil wir haben auch immer an diesen Alben gedacht. Ich glaube, das war das erste Album einer Übergangszeit, das ist völlig recht, das sind diese drei Platten. Dieses, die Psyche und die Romantik, dass das so eine Übergangszeit war. Und zwar von einer Band, die also als junge Wilde gestartet sind und eigentlich totale Freaks waren, ja, zu einer Band, die sozusagen dann so eine Art, ich möchte nicht sagen Alterswerk, aber die sowas hinlegt, wo sie mehr in sich, richtig in sich selbst ruht. Und dazwischen ist dieser Übergang, wo man sozusagen sich nochmal versucht, das innerhalb des eigenen Stils sozusagen neue Möglichkeiten auszuloten. Und teilweise mit mehr und teilweise mit weniger Erfolg, aber auf jeden Fall zu Recht, glaube ich nämlich auch. Und das war auch Teil davon schon. Weil nämlich hier diese Absicht zu sagen, wir gehen genau dahin zurück und wir fangen nicht bei der Weißes Papier nochmal an oder ganz zu schweigen an einem Sonntag im April. Nein, wir fangen davor an. Wir fangen bei der Damals in der Mond an. Das ist interessant. Ja, das Video, wollte ich auch noch kurz was zu sagen. Das Video ist ja also nur schrecklich gewesen. das ganze Marketing-Geld, das sind die 90er, wie sie wirklich waren. Scheiße mit Reis. Die 90er waren eigentlich ein Scheißjahrzehnt wegen diesem Videoquatsch. Der hat sich im Grunde genommen damals schon eigentlich die Musikindustrie aufgegeben, weil sie sich sozusagen an ihr eigenes Produkt nicht mehr geglaubt hat, nämlich Musik ohne Bild. Ja, eigentlich ist ja Musik, ne, sondern dass man das ganze Geld, was man hat, in ein von 11 Liedern reinsteckt, um dann dazu einen blöden, beschissenen Kurzfilm zu drehen und der Hoffnung, dass der bei Viva oder bei MTV gezeigt wird. Und wenn diese beiden Sender sagen, nein, ist das ganze Geld im Klo. Du hast 85.000 Euro ausgegeben für nichts. Das andere hier, das haben wir, glaube ich, auch noch im YouTube-Kanal von Element of Crime, wenn der Morgen graut. Das ist
toll.
Das Benno Krehan gemacht hat. Das ist ein schönes Video.
Das ist ein total schönes
Video. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das sollten wir dann auch mal bei Dings noch mal rausstellen, bei Facebook und so.
Benno hat dann echt ein Händchen für gehabt.
Hat der Benno Krehan, der Fotograf, hat ein richtig gutes Händchen gehabt für dieses sehr, sehr schöne Video in so einem Kudamm-Hotel, so ein Off-Kudamm-Hotel.
Genau, so ein Zimmer aus den 50er, 60ern irgendwie. Und dann also trifft die Stimmung auch abstrakt, ne? Also ganz assoziiert toll. Die Bilder. Ja. Ist ein sehr langes Stück auch. Also da musst du auch über die Zeit kommen, ne? Mit so einem Video. Und also ich weiß nicht, haben wir das geschnitten?
Hat er geschnitten? Ich glaube, er hat er geschnitten.
Nein, aber haben wir das Stück geschnitten?
Nein.
Oder das Stück kürzer gemacht?
Nein, glaube ich nicht.
Nee, ne? Nein. Nee, stimmt, hier ist Single 427.
Da hat Benno Krehan jedenfalls ein sehr schönes Video gemacht. Wir müssen das unbedingt raussuchen und dann nochmal rausstellen. Ja. Das andere will ich auf keinen Fall irgendwo wieder sehen. Das war einfach nur grauenhaft. Das waren BSW, das waren eigentlich so Trasher, die waren eigentlich lustig. Ich hatte so ein Video von dir gesehen, glaube ich, war für Deichkind oder so. Da sprangen die mit so Hasenkostümen am Strand herum, fand ich irgendwie geil. Und dann sagten die, ja, wollen wir mit denen das machen? Sagte ich, na ja, klar, warum nicht? Ja, und dann das. Und ich habe dann noch versucht, das Video zu retten. Das war dann so ganz schlecht geschnitten, ganz bescheuert auf so eine Pointe hin, die gar nicht funktionierte. Ich wollte das dann retten und wollte das selber nochmal umschneiden. Da bin ich nach Hamburg gegangen und habe da, weil sie im selben Zimmer saß wie Benjamin von Stuttgart, Bayerische Leute Goldermann kennengelernt. Die einmal für mein Leben eine große Rolle spielen wird, weil ich wegen ihr dann nach Hamburg gezogen bin, sie geheiratet hat und so weiter. Aber die ja auch Manager der Elements heute ist, von Element of Crime. Und die damals auch, muss ich sagen, schon eine wichtige Rolle. Die hat Elektromotor und solche Sachen gemacht. Sie hatte gerade damals Whirlpool Productions, eine ganz tolle Sache. Mit Vom Disco to Disco und The Cold Song hatte sie gerade in die Charts gebracht. Sie hatte das Laudomat-Label gemacht. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass diese Platte nicht nur auf CD rauskam. weil die hat nämlich bei der Polydor zwischendurch, also bei der, bei da war dann schon gerade Universal, glaube ich, hatten sie dann, Video Consultant und Produzent war nämlich Andreas Dorau, der hatte nämlich diesen Job bei Motorola. Ich kam also dahin und da gibt es ein legendäres Foto aus der Wildwasserbahn vom Hamburger Dom. Benjamin von Stuttgart-Barre, ich und Andreas Dorau in demselben Wagen, wie wir da so runterkommen. Weißt du, kannst du noch so ein Foto kommen, ja. So ein Polaroid. Das müsste ich noch irgendwo haben. Das muss ich mal irgendwie suchen. Jedenfalls.
Es gab drei Formate, ne? LP, CD, MC.
Gab's ja, sogar eine MC hatten sie dann, glaube ich, abgeschafft und die LP wollten sie eigentlich auch nicht mehr rausbringen. Also wo sie bei der Weißes Papier und bei der Sonntag im April noch sagten, ab 50.000, deshalb machen wir das. Also über 50.000 verkauften Einheiten haben sie es hier eigentlich nicht mehr machen wollen. Und Charlotte hat dann damals den Vinyl-Service angeschoben bei Lars Dohr. Und diese Platte und auch die Psycho und ich glaube auch die Romantik, die kamen, weil die Polydor das nicht mehr machte oder Universal das nicht mehr machte, kamen die in Lizenz bei dem Vinyl-Service von Lars Dohr raus.
Und dann Rough Trade, ne?
Kann das sein, dann, Rough Trade? Die haben über Rough Trade, glaube ich, vertrieben damals. Ja. Und dann hat dann erst danach wieder die Universal gesagt, als Renner dann weg war, haben die dann gesagt, nee, wir machen auch wieder LP. Und dann ging das wieder los, ne?
Sag mal, ich habe noch eine Frage. Ich habe was gefunden, nämlich, dass auf der Single Wenn der Morgen graut das Stück Long Long Summer drauf ist.
Ja, wir haben das nochmal remixed.
Haben wir das remixed oder haben wir das nochmal?
Wir haben es neu aufgenommen.
Wir haben uns das Tape besorgt. Das neu aufgenommen. Wir haben uns das Tape nochmal besorgt von der New Yorker Version. Da haben sie extra jemanden ins Archiv in Hamburg, in Hannover geschickt, wo sie das heute nicht mehr haben. Alles verloren gegangen. Bei der Plattenfirma, glaube ich. Das ist aber das meiste vom Archiv, die ganzen alten Bänder und so. Und sie haben nochmal das alte 2-Zoll-Band rausgeholt und wir hatten das nochmal remixed, glaube ich.
Ja, okay, das war's.
Und dann, ja, dann hatten wir aber auch leider nur ein Vakuum, hatten wir als B-Seite von einer Single.
Ja, genau.
Jo. Ich glaube, von Die schönen Rosen tatsächlich. Jo. Das hatten wir aufgenommen, da kommen wir ja bei der Fremde Federn dazu, für das 25-jährige Jubiläum von Udo Lindenberg. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ist das eigentlich das Wesentliche, weil die nächste Folge wird sich ja mit der Platte Psycho beschäftigen und da wird man dann erfahren, was dann da alles noch so passierte, weil ich bin dann nach Hamburg gezogen und also das waren wir zum ersten Mal auch einfach in verschiedenen Städten gewohnt. Wir haben dann in Weiterswist, also wird noch sehr spannend. Also da ist dann sehr viel passiert. Und ich glaube auch, du hast recht, Jakob. Das ist die erste von drei Platten, die so eine Übergangszeit markieren, wo wir auch so ein bisschen abgemeldet waren. Also ein bisschen so, also wir wurden von den Leuten sozusagen, nicht, dass die dachten, wir sind nicht mehr erfolgreich, das waren wir ja. Aber wir wurden nicht mehr, wir waren einfach nicht mehr so, der Fokus war woanders. Der Fokus war diese Hamburger Schule, waren eben sowas wie die H-Blocks, ne?
Ja.
So diese Crossover-Geschichte. Selig waren, glaube ich, damals auch kam damals hoch, ne? War das nicht so?
Ja.
Oder war das später? War das Nullerjahre?
Nee, ich glaube, Selig waren schon da.
90er.
Und dann Rammstein, also diese ganze Richtung, auch die ganze Mittelalter-Crossover, Heavy-Metal-Sause, das kam alles so hoch, natürlich Techno und so, aber das, und deutscher Hip-Hop, ganz viel. Und
Fanny van Dan.
Deutscher Hip-Hop, Fanny van Dan, also auch so eine Liedermacher-Geschichte kam plötzlich wieder daher. Benjamin hatte dann damals auch versucht, das war der erste überhaupt, der so ein Hörbuchlabel machen wollte. Motor Words, das haben sie ihm dann weggenommen. Das wird doch, sowas braucht doch kein Mensch. Ich will, dass das ganz große Klar. Geschäft geworden. Ja, aber es passiert uns ja allen mal. Also das ist ja, finde ich, auch nicht, das spricht nicht gegen sie. Aber da war er sehr traurig, weil er hatte gute Ideen. Er hatte da Max Gold gemacht und solche Leute und das war irgendwie eine gute Sache, ne? Und er hat sich an die alten Hörplatten erinnert, die er als Kind hatte und so. Und das war eigentlich eine gute Sache.
Ja, hat seiner Zeit voraus, ne?
Ja, heute auf jeden
ist das eine Riesensache, nennt sich Podcast.
Nee, aber Hörbücher auch. Hörbücher ist ja ein Riesengeschäft. Ich meine, Audible und so weiter. Das ist ja ein Mega-Business. Ja. Und die Universal hat auch eine eigene Abteilung für Hörbücher, sehr lange schon, ja. Und auch zu Recht. Dann jetzt.
Ja, gut. Erschöpfend behandelt.
Damit haben wir das, glaube ich, erschöpfend behandelt. Also dann vielen Dank für die
Geduld.
Aufmerksamkeit und Geduld. Wir haben uns aber, glaube ich, nicht verplaudert. Das sind alles brandheiße Informationen gewesen. Also dann waren wir hier mal wieder Richard Papik, Jakob Ilja und Sven Regner von Element of Crime. Wir sagen bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Achtung, Achtung. Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.